Heute Nachmittag bewegt uns das Buch Daniel. Wie normalerweise an den Bibelstudientagen wollen wir uns im Sinn einer Übersicht damit beschäftigen. Es geht also nicht darum, dass wir Vers für Vers Daniel durchgearbeitet haben werden. Aber das Ziel einer solchen Übersicht an einem Bibelstudientag ist dieses: Es soll anregen, das Buch in seinem Umfeld richtig einzuordnen und die Hauptbotschaft gut zu verstehen. Und das Ziel ist dann, das Endziel ist dann, dass es uns anregt, eben dieses Buch im Detail, Vers für Vers, zu studieren und auf unser Leben zu beziehen. Ich lese aus Daniel 1, Vers 1. Im dritten Jahr der Regierung Joachims, des Königs von Juda, kam Nebukadnezar, der König von Babel, nach Jerusalem und belagerte es. Und der Herr gab Joachim, den König von Juda, in seine Hand und einen Teil der Geräte des Hauses Gottes. Und er brachte sie in das Land Sinear, in das Haus seines Gottes. Die Geräte brachte er in das Schatzhaus seines Gottes. Und der König befahl dem Aschpenas, dem Obersten seiner Kämmerer, dass er von den Kindern Israel sowohl von dem königlichen Samen als auch von den Vornehmen Jünglinge brächte, an welchen keinerlei Fehl wäre, und schön von Aussehen und unterwiesen in aller Weisheit und kenntnisreich und mit Einsicht begabt und welche tüchtig wären, im Palast des Königs zu stehen. Und dass man sie die Schriften und die Sprache der Chaldäer lehre. Und der König verordnete ihnen ein tagtägliches von der Tafelkost des Königs und von dem Wein, den er trank. Und dass man sie 3 Jahre lang erzöge. Und am Ende derselben sollten sie vor dem König stehen. Und es waren unter ihnen von den Kindern Juda, Daniel, Hanania, Misael und Asaja. Und der Oberste der Kämmerer gab ihnen Namen, und er nannte Daniel Beltsatzar und Hanania Sadrach und Misael Mesach und Asaria Abednego. Und Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, sich nicht mit der Tafelkost des Königs und mit dem Wein, den er trank, zu verunreinigen. Und er erbat sich von dem Obersten der Kämmerer, dass er sich nicht verunreinigen müsse. Und Gott gab Daniel Gnade und Barmherzigkeit vor dem Obersten der Kämmerer. Und der Oberste der Kämmerer sprach zu Daniel: Ich fürchte meinen Herrn, den König, der eure Speise und euer Getränk verordnet hat. Denn warum sollte ihr sehen, dass eure Angesichter verfallener wären als die der Jünglinge eures Alters, so dass ihr meinen Kopf beim König verwirktet? Und Daniel sprach zu dem Aufseher, welchen der Oberste der Kämmerer über Daniel, Hanania, Misael und Asaja bestellt hatte: Versuche es doch mit deinen Knechten 10 Tage. Und man gebe uns Gemüse zu essen und Wasser zu trinken. Und dann mögen unser Aussehen und das Aussehen der Jünglinge, welche die Tafelkost des Königs essen, von dir geprüft werden. Und tue mit deinen Knechten nach dem, was du sehen wirst. Und er hörte auf sie in dieser Sache und versuchte es 10 Tage mit ihnen. Und am Ende der 10 Tage zeigte sich ihr Aussehen besser und völliger an Fleisch als dasjenige aller Jünglinge, welche die Tafelkost des Königs aßen. Da tat der Aufseher ihre Tafelkost und den Wein, den sie trinken sollten, weg und gab ihnen Gemüse. Und diesen 4 Jünglingen, ihnen gab Gott Kenntnis und Einsicht in aller Schrift und Weisheit. Und Daniel hatte Verständnis für alle Gesichter und Träume. Und am Ende der Tage, nach welchen der König sie zu bringen befohlen hatte, brachte sie der Oberste der Kämmerer von Nebukadnezar. Und der König redete mit ihnen, und unter ihnen allen wurde keiner gefunden wie Daniel, Hanania, Misael und Asaria. Sie standen vor dem König, und in allen Sachen einsichtsvoller Weisheit, welche der König von ihnen erfragte, fand er sie 10-mal allen Schriftgelehrten und Beschwörern überlegen. die in seinem ganzen Königreich waren. Und Daniel blieb bis zum ersten Jahr des Königs Kores. Das Buch Daniel beginnt mit der Datierung in Vers 1 im dritten Jahr der Regierung Joachims, des Königs von Juda. Wir können das ganz genau datieren in der Geschichte auf das Jahr 605 vor Christus. Und zwar ist dabei sehr hilfreich geworden, man hat unter den Hunderttausenden von Keilschrifttafeln aus dem Nahen Osten, aus Babylonien, hat man eine Tafelserie gefunden, die nennt man die babylonische Chronologie. Und zwar ist das eine Tafelserie, die all diese Jahre 605 und so weiter schön beschreibt, was da die Babylonier alles gemacht haben. Und auf diesen Tafeln wird auch diese Invasion im Frühjahr 605 beschrieben durch das Land Hatti, das ist das Gebiet von Syrien, Israel. Und da werden noch verschiedene weitere Ereignisse, alles Ereignisse aus dieser Zeit beschrieben, die wunderbar mit der Bibel übereinstimmen. Und man hat sogar eine Tafel gefunden, da wird ausdrücklich der weggeführte König, können aufschlagen, 2. Chroniker 36. In 2. Chroniker 36, Vers 5 haben wir den Joachim, der da in Daniel 1 erwähnt wird, und dann sein Nachfolger Joachin in Vers 9, der auch weggeführt wurde nach Babylon durch Nebukadnezar. Und es wird erzählt, wie König Nebukadnezar ihm ganz genau festlegte, welche Nahrung er bekommen soll in Babel. Und man hat die originale Tafel mitgefunden mit dem Speisezettel, was dieser König Joachin in Babel an Essen zugute hat. Also so konkret ist das geworden durch die Archäologie, was da berichtet wird. Und auch dieses Schlüsseljahr eben 605 wird da ganz klar datiert auf das Frühjahr. Das ist der Beginn der babylonischen Kriege gegen Jerusalem. Wir haben hier also in Vers 1 die wichtige Opposition, Gegenüberstellung Jerusalem-Babylon. Babylon ist die Stadt der Rebellion gegen Gott, Turmbau von Babel, und des Götzendienstes. In Jesaja 47, Vers 12 heißt es von Babel, von der Stadt Babel, dass sie von Jugend an Magie getrieben hat. Und so war auch dieser Stufenturm von Babylon stand bereits in Verbindung mit Magie und Götzendienst. Babylon, die Stadt der Götzen, die Stadt der Naturverehrung. Und da haben wir Jerusalem, das ist die auserwählte Stadt, die Stadt des einen Gottes, wo der Salomo-Tempel stand. Aber nun wird alles auf den Kopf gedreht. Der König von Babel kommt. Babel, Babylon ist dasselbe. Der König von Babel kommt und belagert Jerusalem. Warum? Nun, die Propheten haben ganz klar gesagt, wenn Israel, wenn das jüdische Volk sich von Gott abwendet und seinen Geboten, dann wird es nach Babylon verfrachtet. Dann wird es deportiert zu einer anderen Nation. Das hatte Mose bereits vorausgesagt in 5. Mose 28, Vers 36. Der Herr wird dich und deinen König, den du über dich setzen wirst, zu einer Nation führen, die du nicht gekannt hast, du noch deine Väter. Und du wirst dort anderen Göttern dienen, Holz und Stein. Also hier geht es nicht um die weltweite Zerstreuung der Juden. Ab dem Jahr 70 nach Christus ist das geschehen. Das hatte Mose in Vers 64 vorausgesagt. Aber hier geht es um die babylonische Wegführung. In vier Phasen hat Nebukadnezar die Juden deportiert. Eine erste Wegführung also hier, Daniel 1, Vers 1, 605. Dann kam eine zweite Wegführung, 597. Das war die Wegführung, wo auch Hesekiel nach Babylon gehen musste. Hesekiel 1, 1 und folgende. Eine dritte Wegführung in 2. Chroniker 36 wird auch das beschrieben. 586, das war das Jahr der Zerstörung des Salomo-Tempels, der Stadt Jerusalem und der Untergang des Judenstaates in Israel. Da wurde die Hauptmasse der Leute weggeführt. Und schließlich gab es noch eine kleine Wegführung im Jahr 582, die wird nur erwähnt in Jeremia 52. Also vier Wegführungen und hier haben wir in Daniel 1 die erste. Babylon kontra Jerusalem. Warum unterliegt Jerusalem? Wie gesagt, wegen dem Ungehorsam des jüdischen Volkes. Ein Volk, das seinem Gott den Rücken zugedreht hatte, sollte auch nicht mehr das Zeugnis für den einen Gott haben, der Tempel in Jerusalem. Und darum ist es wichtig zu lesen, Vers 2, und der Herr gab Jojakim, den König von Juda, in seine Hand. Es war also nicht die Stärke der babylonischen Armee, die ja das assyrische Weltreich zusammenschlagen konnte. Im Jahr 612 fiel dann die uneinnehmbar geltende Stadt Ninive, so wie das Nahum vorausgesagt hatte. Und im Jahr 608 waren noch die letzten Kämpfe völlig am Ende. Aber all diese Siege waren nicht, weil die Babylonier so stark waren, sondern hier lesen wir, der Herr gab Jojakim in seine Hand. Im Grundtext haben wir hier den Gottesnamen Adonai. Der Herr, also der, der Autorität hat. Und so ist das Buch Daniel, wir sehen werden, charakterisiert durch diesen Vers 2. Es zeigt uns Gott als Herrn der Geschichte. Auch dann, wenn es zu Ungunsten des Gottesvolkes ist. Der Herr hat alles in seiner Hand. Es sind nie die Menschen, es sind nie die finsteren Mächte, es ist der Herr, der alles in der Hand hat. Und auch das Unglück über sein Volk, es ist in seiner Hand. Darum ist also dieser Ausdruck Adonai, gab Jojakim in seine Hand, ganz, ganz entscheidend. Das Buch Daniel entwickelt eine göttliche Sicht der Geschichte. Es zeigt prophetisch dann auch die Abfolge der weiteren Weltreiche der Geschichte bis in unsere Zeit. Bis zur Wiederkunft Christi in Macht und Herrlichkeit. Und so ist das Buch Daniel wirklich das Buch der Bibel, das uns zeigt, Gott als Herrn der ganzen Geschichte. Alles in seiner Hand. Nun sehen wir in Kapitel 1, diese erste Wegführung war besonders konzentriert auf Elite-Leute. Die obere Schicht sollte abgerahmt werden in Jerusalem. Die Intellektuellen sollten weg. Und man erhoffte eben vom Rest, dass sie dann schön gehorsam sind der Macht Babels und sich schön unterwerfen, sodass es gar keine Zerstörung Jerusalems braucht. Und nun sehen wir, Daniel und seine drei Freunde waren unter den Weggeführten. Das waren vornehme Jünglinge. Die waren also aus dem Königshaus, Nachkommen von David. Und weil sie eben so vornehm waren, wollte man die auch benutzen in Babylon. Die sollten eine dreijährige Ausbildung durchmachen, um dann in Staatsdienste gestellt zu werden. Interessant, man hat Tafeln ausgegraben in Babylon, die beschreiben, dass solche, die eine höhere Ausbildung in Babylon machen, dass die körperlich fehlerfrei sein sollten. Also genau die Kriterien hier, schön, nebst der Intelligenz und so weiter, das waren wirklich Aufnahmekriterien in Babylon. All diese Details findet man in meinem Buch Weltgeschichte im Visier des Propheten Daniel mit genauen Quellenangaben, das sind also nicht leere Behauptungen. Und auch diese 3 Jahre hat man auf einer Keilschrifttafel gefunden, wie solche Weisen von Babel während 3 Jahren ausgebildet werden sollten. Das entspricht genau diesen Zahlenangaben. Und weiter ist sehr beeindruckend, dass diese 4 Freunde, sie mussten die Schrift und die Sprache der Chaldäer lernen, das heißt also die akkadische Schrift, diese Keilschrift, da muss man mindestens 600 Zeichen kennen, um Texte lesen zu können. Es ist eine Silbenschrift, also man schreibt keine Buchstaben, sondern ein Zeichen bedeutet eine Silbe. Zum Beispiel Na, Bu, Cho, Do, No, Sor. Ist akkadisch für Nebukadnezar. Schreibt man also mit den Silben Na, Bu, Cho und so weiter. Jedes Mal ein anderes Zeichen für eine Silbe. Also Literatur und Schrift der Babylonier sollten sie lernen. Ihre Namen wurden verändert in heidnische Namen. Zum Beispiel Daniel bedeutet auf Deutsch der Herr, Gott ist mein Richter. El heißt Gott, Dan Richter. Dani, mein Richter, ist Gott. Das bedeutet, Gott ist der, der mir Recht verschafft, mir hilft. Aber sein Name wird in einen heidnischen Namen umgewandelt, in Beltsatzar, ein Aufruf an einen Götzen. Und Sadrach, also ein weiteres Beispiel, anstatt Hanania, der Herr ist gnädig, ist Sadrach auch wieder ein Name in Verbindung mit einem Götzen. Und Misael bedeutet, wer ist wie Gott? Auch da bekommt er einen Namen, der erinnert an babylonische Gottheiten. Asaria bedeutet, der Herr hilft. Und Abednego heißt Knecht von Nego, dem babylonischen Gott Nego. Warum war das wichtig, die Namensänderung? Diese jungen Leute sollten entwurzelt werden. Aus ihrem Glauben heraus entwurzelt und sollten in die babylonische götzendienerische Kultur richtig integriert werden. Das Thema Integration, ja? Das war für die Babylonier sehr wichtig. Diese Leute muss man entwurzeln, damit sie nicht mehr zurück wollen. All ihre Hoffnung, die mit ihrem Glauben verbunden ist und ihrem Land, das soll zerbrochen werden. Nun zeigt gerade das Buch Daniel 4 junge Leute. Und wir können daraus schließen, dass die wohl etwa Teenager gewesen sein mussten, also im Bereich zwischen 13 und 20. Das sieht man schon daran, dass Daniel hier so alt ist, dass er eben diese höhere Ausbildung machen kann, aber er lebt noch im Buch Daniel im Jahr 537. Also von 605 bis 537, so lange dauert das Buch Daniel. Und Daniel lebt da immer noch. Also was soll man da noch anhängen als Alter? Vielleicht 13, 15 Jahre war er damals. Und das ist schon eindrücklich. Diese 4 Freunde zeigen in diesem Buch, Teenager ohne Mama und ohne Papa kommen die nach Babylon. Und die sind bereit, diesem Götzenkult die Stirn zu bieten und ihrem Gott treu zu bleiben. Also ohne, dass da die Eltern sagen, wenn du da in Babylon bist, dann so und so. Sie entscheiden sich selbst. Und zwar ist der antreibende Motor Daniel selbst. Vers 8. Und Daniel nahm in seinem Herzen vor, sich nicht mit der Tafelkost des Königs und mit dem Wein, den er trank, zu verunreinigen. Also es war eine Herzensentscheidung von Daniel. In seinem Herzen vor. Das zeigt uns, allein die Ermahnung der Eltern, die ist wichtig, aber die reicht nicht aus. Natürlich hat Daniel das alles von seinen Eltern mitbekommen, aber jetzt als Teenager hat er sich selbst entschieden, in seinem Herzen vorgenommen, ich will nicht unrein werden in diesem unreinen Land. Obwohl er hätte denken können, ja, es steht ja in der Tora, 5. Mose 28, Vers 36, zu einer anderen Nation wegführen und daselbst wirst du anderen Göttern dienen, Holz und Stein. Das war ja das Schicksal. Aber das war für ihn nicht Schicksal. Er selber entschied sich gegen die Götter von Holz und Stein. Und das zeigt uns also die Wichtigkeit der Herzensentscheidung. Eine Parallele zum Neuen Testament. Da kommen Leute frisch zum Glauben, Apostelgeschichte 11. Die werden dann besucht von Barnabas. In Antiochien in Syrien. Ich lese Apostelgeschichte 11, Vers 23. Als er, Barnabas, hingekommen war und die Gnade Gottes sah, sich freute und alle ermahnte, mit Herzensentschluss bei dem Herrn zu verharren. Sie waren also bekehrt, aber jetzt kommt dazu ein Herzensentschluss, auch wirklich bei dem Herrn zu bleiben. Und wir sehen in Daniel und seinen Freunden echten Glauben, der da war, und hier nun in Babylon den Herzensentschluss, bei dem Herrn zu verharren, nicht unrein zu werden. Und so sehen wir im Buch Daniel, spielt also das Thema Reinheit, Heiligkeit, eine ganz entscheidende Rolle, schon im ersten Kapitel. Und das geht weiter durchs Buch Daniel hindurch. Das Kapitel 1 ist in sich geschlossen und auch die weiteren Geschichten sind schön nach Kapitel in sich abgeschlossen. Kapitel 2, der Traum von Nebukadnezar und seine Deutung durch Daniel. Kapitel 3, das goldene Standbild von Nebukadnezar und die Weigerung der drei Freunde, es anzubeten. Kapitel 4, der Hochmut Nebukadnezars und sein siebenjähriger Wahnsinn. In sich geschlossen. Kapitel 5, die Gotteslästerung König Belsazars und sein Ende. Kapitel 6, Darius, der Meder und Daniels Weigerung, dem Gebot des Königs zu gehorchen. Also Daniel in der Löwengrube. Kapitel 7, Daniels Traum von den vier Tieren aus dem Meer. Es geht hier um die vier Weltreiche in der Geschichte, die er voraussieht. Dann Kapitel 8, Daniels Vision vom Widder und vom Ziegenbock. Es geht um eine Prophetie über das persische und das griechische Weltreich. Dann Daniel 9, auch wieder in sich geschlossen. Die Prophetie von den 70 Jahrwochen und dem Kommen des Messias. Aber die letzten Kapitel, Kapitel 10 bis 12, die bilden eine Einheit für sich. Da geht es um die Prophetie über den König des Nordens, Syrien, und den König des Südens, Ägypten, bis hin zur großen Drangsal und der Wiederkunft Christi. Also, wenn wir Daniel versuchen einzuteilen, ergibt uns das 10 Teile. schön nach Kapitel geordnet, 1 bis 9, und dann der 10. Teil ist eben Kapitel 10 bis 12. Nun sehen wir im ersten Kapitel Daniel und seine Freunde, die sich bemühen um Heiligkeit und Reinheit in ihrem Leben. Und nun schauen wir mal, wie Daniel von den Endzeitgläubigen spricht in dem letzten Teil. Ich lese zuerst Daniel 11, Vers 33. Das ist eine Prophetie, die sich erfüllt hat in der Makkabäerzeit. Also um 167 vor Christus herum. Und die Verständigen, das sind die Makkabäer, die Verständigen des Volkes werden die vielen unterweisen. Aber sie werden fallen durch Schwert und Flamme, durch Gefangenschaft und Raub eine Zeit lang. Und wenn sie fallen, wird ihnen mit einer kleinen Hilfe geholfen werden. Und viele werden sich ihnen mit Heuchelei anschließen. Und von den Verständigen werden einige fallen, um sie zu läutern und zu reinigen und weiß zu machen bis zur Zeit des Endes. Denn es verzieht sich noch bis zur bestimmten Zeit. Also hier wird von den Verständigen, von den Treuen in späteren Zeiten gesprochen. Und die, von denen heißt es, dass sie ganz eng in Verbindung mit Reinheit und Weisheit und weißer Farbe stehen. Um sie zu läutern und zu reinigen und weiß zu machen bis zur Zeit des Endes. Das entspricht genau dem Beispiel von Daniel und seinen Freunden. Und was wir gesehen haben, Daniel war weise. Und diese Weisheit hat ihn dazu geführt, rein sein zu wollen. Aber diese Reinheit wiederum war der Anlass, dass Gott ihm Weisheit gab. Und seinen Freunden. Also Weisheit führt zu Reinheit und die Reinheit führt zu Weisheit. Dann ist es wie eine Spirale, ja? Und die Weisheit selber führt dann wieder zu dem Bemühen der Reinheit. Und hier haben wir diese treuen Makkabäer prophezeit, die genannt werden, die Verständigen des Volkes. Werden die vielen unterweisen. Also sie haben Weisheit, geben diese Weisheit weiter und diese Weisheit führt zu praktischer Heiligkeit. Vers 35, und von den Verständigen werden einige fallen, um sie zu läutern, zu reinigen, weiß zu machen. Dann lesen wir weiter in Kapitel 12. In Kapitel 12. Vers 3. Und die Verständigen, wieder das gleiche Wort Maskilim, das heißt Verständiger oder einer, der auch andere weise macht. Beides. Verständiger oder verständig machender. Und die Verständigen werden leuchten wie der Glanz der Himmelsfeste. Und die, welche die vielen zur Gerechtigkeit weisen, wie die Sterne immer und ewiglich. Hier geht es nicht mehr um die Makkabäerzeit. Das war noch bis Vers 35 von Kapitel 11. Hier geht es um die Endzeit und die große Drangsalszeit und die treuen Juden dann nach der Entrückung. Ich lese Kapitel 12, Vers 1. Und in jener Zeit wird Michael aufstehen, der große Fürst, der für die Kinder deines Volkes steht. Und es wird eine Zeit der Drangsal sein, dergleichen nicht gewesen ist, seitdem eine Nation besteht, bis zu jener Zeit. Und in jener Zeit wird dein Volk errettet werden. Ein jeder, der im Buch eingeschrieben gefunden wird. Und viele von denen, die im Staub der Erde schlafen, werden erwachen, diese zu ewigem Leben und jene zur Schande, zur ewigen Abscheu. Wir sehen, hier geht es im Zusammenhang um die große Drangsalszeit. Die schrecklichste Zeit der Weltgeschichte, 3,5 Jahre vor der Wiederkunft Christi in Macht und Herrlichkeit. Und da werden die Verständigen genannt, die vielen zur Gerechtigkeit weisen. Auch da haben wir den Zusammenhang wieder. Weisheit und Gerechtigkeit. Weiter in diesem Kapitel, Vers 10. viele werden sich reinigen und weiß machen und läutern. Aber die Gottlosen werden gottlos handeln. Und keine der Gottlosen werden es verstehen. Die Verständigen, die Maskilim, aber werden es verstehen. Also auch hier haben wir wieder die Weisen, die Verständigen in Verbindung mit Reinigen, Weismachen, Läutern. Also dieser Zusammenhang Weisheit und praktische Reinheit ist ganz wichtig im Buch Daniel. Und wir finden das im ersten Teil und im letzten Teil. Und so wird uns vielleicht deutlich, Daniel und seine drei Freunde sind gewissermaßen Prototypen für die, die Gott treu sein wollen, durch die ganze Weltgeschichte hindurch. Angefangen beim babylonischen Weltreich, das dann weiterführen sollte, wie Daniel voraussagt, zum persischen, zum griechischen, zum römischen und bis in unsere Endzeit. Sie sind Prototypen, an ihnen sollten sich eigentlich alle Gläubigen zu allen Zeiten orientieren und ganz besonders die Gläubigen der Endzeit sollen ihre Kennzeichen tragen. Nun kann man natürlich sich fragen, ja, wie ist das mit der Weisheit? In 1. Korinther 8 haben wir doch mal gelesen, kann man einwenden, dass es da eigentlich ein bisschen gefährlich ist mit Erkenntnis und Wissen. Paulus sagt, was aber die Götzenopfer betrifft, Vers 1, so wissen wir, denn wir alle haben Erkenntnis. Die Erkenntnis bläht auf, die Liebe aber erbaut. Wenn jemand sich dünkt, er erkenne etwas, so hat er noch nicht erkannt, wie man erkennen soll. Wenn aber jemand Gott liebt, der ist von ihm erkannt. Also Erkenntnis bläht auf, Liebe erbaut. Und so haben manche den Schluss gezogen, eigentlich ist Weisheit und Wissen gar nicht gut, schon gar nicht wichtig, weil es bläht ja nur auf. Aber Paulus erklärt ja, wenn jemand meint, er hätte etwas erkannt, das ist Einbildung. Das ist nicht das gleiche wie göttliche Bildung. Einbildung hier wird erklärt, wenn jemand sich dünkt, er erkenne etwas, so hat er noch nicht erkannt, wie man erkennen soll. Es gibt zwei Arten des Wissens und der Erkenntnis. Es gibt eine falsche Art und die bläht auf und es gibt eine richtige Art. Und Paulus sagt, wenn jemand Gott liebt, und das war die Weisheit von Daniel, das war nicht Wissen um des Wissens willen, sondern alles kam aus der Liebe zu seinem Gott und zu seinem Wort hervor. Das ist die wahre Erkenntnis und dann klopft man sich nicht auf die Schultern und sagt, wie viel habe ich doch erkannt, sondern man ist erfüllt von der Größe und Majestät des Herrn. Wahre Weisheit macht klein und falsche Erkenntnis, die bläht eben auf. Und so ist also 1. Korinther 8 nicht eine Kritik an der Erkenntnis schlechthin, sondern eine Kritik an der falschen Erkenntnis, die eben stolz und aufgebläht macht. Und wir können uns selber prüfen, wenn wir etwas erkennen, was bewirkt es in unserem Leben? Werden wir stolz? Eingebildet, dann können wir gleich wissen, das war keine richtige Erkenntnis. Und wenn die Erkenntnis uns klein macht und den Herrn groß, dann wissen wir, das ist die richtige Erkenntnis. Und so finden wir also in Daniel eben nicht die falsche Weisheit, sondern die wahre Weisheit, die aus der Liebe zu Gott und seinem Wort hervorkommt. Und die führte zu praktischer Reinheit. Und das ist nun auch wieder ein Prüfpunkt. Die Erkenntnis, die wir haben, führt die in unserem Leben dazu, dass wir Dinge erkennen, die nicht in Ordnung sind. Und dass wir dann umso mehr bereit sind, diese Dinge zu bereinigen, um wirklich gottgemäß zu leben, dann ist es die richtige Weisheit. Und wenn wir so uns bemühen, um praktische Gerechtigkeit in unserem Leben, dann wird Gott wieder mit neuer Erkenntnis antworten. So lesen wir im Jakobusbrief, Kapitel 3. Da wird genau die wahre und die falsche Weisheit einander gegenübergestellt. Aber beides wird Weisheit genannt. Jakobus 3, Vers 14. Wenn ihr aber bitteren Neid und Streitsucht in eurem Herzen habt, so rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Dies ist nicht die Weisheit, die von oben herabkommt, sondern eine irdische, sinnliche, teuflische. Denn wo Neid und Streitsucht ist, da ist Zerrüttung und jede schlechte Tat. Die Weisheit von oben ist aufs Erste rein. Sodann friedsam, gelinde, folgsam, voll Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch, ungeheuchelt. Die Frucht der Gerechtigkeit in Frieden, aber wird denen gesät, die Frieden stiften. Die Weisheit von oben aufs Erste rein. Das ist genau die Weisheit von Daniel. Und diese Weisheit ist der Prototyp für alle Treuen durch alle Zeiten hindurch bis zur Wiederkunft Christi. Die Maskilim der Endzeit. Und es ist doch schon eindrücklich, dass gerade die Endzeitgläubigen in Daniel 12 eben Maskilim genannt werden. Also die Erkenntnis des Willens Gottes ist ganz entscheidend in der Endzeit, um überhaupt bestehen zu können gegen all die Verführung. Und so lesen wir in Hosea 4 ein ganz aktuelles Wort. Hosea ist der erste der kleinen Propheten. Gerade nach Daniel. Und da lesen wir in Hosea 4, Vers 6, mein Volk wird vertilgt aus Mangel an Erkenntnis. Weil du die Erkenntnis verworfen hast, so verwerfe ich dich, dass du mir nicht mehr Priesterdienst ausübest. Und du hast das Gesetz deines Gottes vergessen. So werde ich auch deine Kinder vergessen. Mein Volk wird vertilgt aus Mangel an Erkenntnis. Das ist wirklich sehr charakteristisch für das Volk Gottes heute in unserem Kulturkreis. Und zwar sehen wir noch in den 60er Jahren, da haben viele unter den Christen noch gekämpft für die Wahrheit der Bibel. Das war die Zeit, als dieser Skandal aufkam in Deutschland. Professor Rudolf Bultmann, Theologieprofessor, verkündigte die Gott-ist-tot-Theologie. Und da haben viele noch gekämpft und haben sich wirklich da exponiert und mit der Heiligen Schrift in der Hand für die Wahrheit des Glaubens gekämpft. Aber heute, wo sind diejenigen, die noch für die Glaubwürdigkeit der Bibel kämpfen und eintreten? Das ist kein wichtiges Thema mehr geworden. Was wichtig ist, ist möglichst viele Zahlen im Gottesdienst. Und ob die Leute ein reines Leben führen oder nicht, das ist gar keine Frage. Hauptsache, sie sind da. Und es wird gefragt nach Erfahrung. Das ist gefragt, aber nicht die Erkenntnis des Willens Gottes, die Erkenntnis der Herrlichkeit und Größe Gottes, wie es in der Heiligen Schrift dargelegt wird. Und so sehen wir, das Buch Daniel hat also eine ganz wichtige praktische Bedeutung für uns. Es zeigt uns die Wichtigkeit wahrer Erkenntnis in der Endzeit, aber nicht einfach, weil wir Theorie so gerne haben. Nein, weil diese wahre Erkenntnis führt zu praktischer Gerechtigkeit. Und darum schrieb der weise König Salomo in den Sprüchen als Schlüsselvers. Im ersten Kapitel, 1, Vers 7. Die Furcht des Herrn oder die Ehrfurcht vor dem Herrn ist der Erkenntnis Anfang. Die Narren verachten Weisheit und Unterweisung. Und wenn wir die Sprüche durchlesen, warum geht es hier? Es geht hier um eine ganz praktische Weisheit, Gerechtigkeit und Wahrheit in den alltäglichsten Dingen. Und so haben wir hier Verse für alle möglichen Situationen des unvorhergesehenen Alltages. Und die biblische Weisheit führt uns eben dahin, dass wir das auf den Alltag beziehen. Aber wie kommt es überhaupt zu dieser Weisheit? Das erste ist die Ehrfurcht vor Gott, und das führt zu Weisheit. Daniel hatte diese Ehrfurcht. Er wollte nicht irgendwie gegen Gottes Gebote, die Gott seinem Volk Israel in der Tora gegeben hat, verstoßen. Es geht nicht darum, dass wir heute Christen unter das Gesetz stellen. Christen stehen ganz klar nach dem Galaterbrief und Römerbrief nicht unter Gesetz, aber Daniel stand unter Gesetz. Und er hat die Gebote, die unter Gesetz Israel aufgetragen waren, die wollte er befolgen. Und wir haben das Gesetz des Christus, Galater 6, Vers 1 und 2, das sind die Gebote, die der Herr uns gegeben hat im Neuen Testament. Und die müssen wir praktisch umsetzen. Also ganz wichtig ist Daniel 1, Vers 9, und Gott gab Daniel Gnade und Barmherzigkeit. Wir hatten in Vers 2, der Herr gab Joachim in seine Hand, der Herr der Geschichte, der die Völker lenkt. Und jetzt ganz persönlich, Gott gibt diesem einzelnen Teenager Gnade. Und warum? Weil er den Herzensentschluss zuerst gefasst hatte. Nicht umgekehrt, Gott gab Gnade und dann hat Daniel den Herzensentschluss gefasst. Das ist ganz etwas Entscheidendes, ein biblisches Prinzip, das geht durch wie ein roter Faden. Wenn wir nichts tun wollen, geschieht auch nichts. Aber wenn wir bereit sind, den Willen Gottes zu tun, dann wirkt Gott von seiner Seite hier. Das ist ein Prinzip, das man im Judentum sehr gut kennt, von Alters her. Und darum, nur so ein konkretes Beispiel zu bringen, sagen orthodoxe Juden, die den Tempel wieder aufbauen wollen, wir können das nicht tun heute. Gut, wir können einfach sagen, wir können es nicht und tun nichts. Nein, sie sagen sich, wir müssen alles vorbereiten und wenn wir das tun, dann wird Gott von seiner Seite eingreifen und es ermöglichen. Und es ist ein Prinzip, das gilt auf jeder Stufe. Wenn wir nicht evangelisieren, bekehren sich auch die Leute nicht. Aber wenn wir bereit sind zu evangelisieren, dann geschieht es wie in Apostelgeschichte 16, der Herr tat das Herz der Lydia auf. Aber wäre Paulus nicht gekommen, wäre das nicht geschehen. Also der Mensch muss in Gehorsam einen ersten Schritt tun und dann antwortet Gott von seiner Seite. Daniel hat sich entschieden und Gott gab Daniel Gnade. Nun war das eine gefährliche Sache. Daniel wollte also kein unreines Fleisch essen in Babylon. Und auch keine Götzenopfer. Und darum wollte er gerade grundsätzlich auf Fleischgenuss verzichten. Auch nicht diesen Wein, der in Verbindung stehen konnte mit den Trankopfern der Götter Babylons. Wollte er alles nicht. Aber das Problem ist, in Babylon hat man so viel Wert darauf gelegt, auf das Äußere. Auf die körperliche Erscheinung. Also wie heute. Wir sind total babylonisch, aber überhaupt nicht modern. Oder gut, wir können sagen, die waren schon damals so modern. Und da gibt es ein objektives Problem. Daniel wollte nur Gemüse essen. Aber Gemüse hat nicht so viele Kalorien wie Fleisch. Und wie sollte er das kompensieren? Und Daniel sagt, wir können ja einen wissenschaftlichen Versuch machen. Er sagt nicht wissenschaftlich, aber er sagt, 10 Tage probieren wir es aus. Das ist also wie ein wissenschaftliches Experiment. Und nach 10 Tagen schauen wir dann, wie sehen die mit Fleisch aus und die ohne Fleisch. Und das Experiment hat unter Gottes Gnade das Ergebnis gegeben, dass Daniel und seine Freunde besser aussahen als die anderen. Obwohl eigentlich nach Kalorienrechnung hätte man das nicht erwarten sollen. Also Gott kann auch da Wunder wirken, wenn es um Kalorien geht. Und so war Daniel verschont. Aber schauen wir, hätte Daniel nicht versucht, hier Widerstand zu leisten, wäre das Programm mit dem Gemüse nicht gekommen. Also es brauchte zuerst seine Entscheidung, ich will nicht unrein werden, und dann hat Gott Gnade gegeben. Und so ist es auch für uns heute. Dieses Kapitel hat mir viel geholfen, damals als Teenager in der Kantonsschule, als wir Literatur lesen mussten, die wirklich so verdorben ist. Deutsche Literatur. Da kommt ja nicht mehr heraus, als was im Menschen drin steckt. Die deutsche Literatur ist das Spiegelbild von dem, was das menschliche Herz ist. Und die Bibel sagt, es ist durch und durch verdorben und verderbt. Und da war mir das eine Hilfe. Daniel musste die Schriften der Chaldäer studieren. Und Gott hat ihn bewahrt, das Studium hindurch. Und das war für mich eine Ermutigung zu wissen, da wo ich nun im Rahmen der Ausbildung mich mit dieser Literatur beschäftigen musste, kann ich mit Gottes Bewahrung rechnen. Aber wenn ich einfach aus Spaß alle mögliche verderbliche Literatur lesen würde, dann kann ich nicht mit Gottes Bewahrung rechnen. Also das ist der große Unterschied. Und es gibt Dinge, wo man einfach sich abgrenzen muss. Bei der Speise sagte Daniel, nein, geht nicht. Und Gott hat ihm dann auch geholfen. Also so ist gerade dieses Kapitel sehr, sehr hilfreich für junge Leute in der Ausbildung, die mit so vielen Dingen konfrontiert werden, die wirklich eine Konfrontation des Glaubens sind. Aber was sehe ich? Viele Jugendliche heute, die empfinden die Konfrontation gar nicht mehr als Konfrontation. Kein Problem. Die können die widersprüchlichsten Dinge, sie können die einfach aufsaugen. Kein Problem. Sie empfinden den Konflikt gar nicht mehr. Und das, würde ich sagen, ist eine ganz deutliche Entwicklung. 60er, 70er Jahre haben junge Christen die Konfrontation empfunden und haben den Kampf auch geführt. Und heute, ich pauschalisiere natürlich, wird das von vielen jugendlichen Christen gar nicht mehr als eine Konfrontation empfunden. Das heißt also, die Anpassung ist bereits so stark vorangeschritten, dass man den Konflikt gar nicht mehr spürt. Aber wohl denen, die den Konflikt spüren wie Daniel, und sie werden Gottes Gnade erleben, auch in der Ausbildung. Und Gott hat im Fall von Daniel und seinen Freunden sogar einen überwältigenden Abschluss geschenkt. Das kann man natürlich nicht nehmen als Verheißung Gottes. Also jeder, der treu ist wie Daniel, der wird 10-mal gescheiter als alle Intellektuellen. Heute. Ja, ich habe das tatsächlich mal gelesen von einem, der das behauptet hat. Ich hab das wörtlich genommen und dann konnte ich von dort an ein Geschichtsbuch lesen, eine Seite lesen und nachher konnte ich sie auswendig wiedergeben. Ja, also ich habe es nicht geglaubt, was er da geschrieben hat. Und es ist auch nicht so, dass wir das nun als allgemeine Verheißung nehmen können. Genauso wie später die drei Freunde im Feuerofen, Kapitel 3, werden von Gott bewahrt. Im Feuerofen. Ist das eine Verheißung für die Christen in Nordkorea, dass die alle lebend aus dem Konzentrationslager herauskommen werden? Und es sind vielleicht 100.000 heute, die dort schmachten. Und viele sterben. Nein, es zeigt nur, Gott ist souverän. Er kann so helfen, aber es muss nicht so sein. Und das sehen wir sehr eindrücklich im Hebräerbrief, wo eben auf Daniel und seine Freunde auf Bezug genommen wird. Hebräer 11, es geht um die Glaubenshelden und Heldinnen des Alten Testaments. Vers 32. Und was soll ich noch sagen, denn die Zeit würde mir fehlen, wenn ich erzählen wollte von Gideon und Barak und Simson und Jephtha und David und Samuel. Und den Propheten, welche durch Glauben Königreiche bezwangen, Gerechtigkeit wirkten, Verheißungen erlangten, der Löwen Rachen verstopften, Daniel 6, Daniel in der Löwengrube, des Feuers Kraft auslöschten, Daniel 3, die drei Freunde im Feuerofen, des Schwertes Schärfe entgingen, aus der Schwachheit Kraft gewannen, im Kampfe stark wurden, der fremden Heerscharen zurücktrieben, Frauen erhielten ihre Toten wieder durch Auferstehung, andere aber wurden gefoltert. Ja, jetzt kommt plötzlich andere aber. Die einen so, und dann andere aber wurden gefoltert, da sie die Befreiung nicht annahmen, auf dass sie eine bessere Auferstehung erlangten. Andere aber wurden durch Verhöhnung und Geißelung versucht und dazu durch Bande und Gefängnis. Sie wurden gesteinigt, zersägt, das ist ein Bezug auf Jesaja, der nach jüdischer Überlieferung sich in einem hohlen Baum versteckte und dann wurde der Baum mitsamt Jesaja umgesägt. Versucht, starben durch den Tod des Schwertes, gingen umher in Schafpelzen, in Ziegenfällen, hatten Mangel, Drangsal, Ungemach, deren die Welt nicht wert war, umherirrend in Wüsten und Gebirgen und Klüften und den Höhlen der Erde. Die einen so und die anderen haben wirklich Schreckliches durchgemacht. Das zeigt einfach Gottes Souveränität. Und wir können nicht aus den Beispielen jetzt bei Daniel ableiten, das muss in jedem Fall so kommen, aber das Grundprinzip, das gilt für alle Fälle, wenn wir uns vornehmen, in unserem Herzen dem Herrn treu zu sein, dann wird er zu unseren Gunsten wirken und eingreifen in unserem Leben. Und er führt uns an das Ziel, das Gott für uns vorgesehen hat. Das ist es. Gott bringt ans Ziel. Also wir sehen, Daniel 1 ist nicht einfach eine Geschichte, so, sondern es zeigt uns die Prototypen des Glaubens in der ganzen Heilsgeschichte bis besonders in der Endzeit. Und wir sollen von Daniel und seinen Freunden lernen. Wir sehen auch noch etwas Wichtiges. Daniel war der Motor und dann waren auch die drei Freunde treu. Und so braucht es immer wieder einen, der einen Schritt vorangeht und dann gehen andere auch in Treue mit. Also das Beispiel, das Vorbild, das ermutigende Beispiel ist ganz wichtig. Und das sehen wir in Daniel. Jetzt kommen wir zu Daniel 2. Nebukadnezar hat einen beunruhigenden Traum von einem Standbild. Niemand kann ihn deuten, außer Daniel. Daniel konnte ihn nicht nur deuten, sondern er konnte ihm, der den Traum nicht verraten wollte, sogar sagen, was er geträumt hat. Und so lesen wir in Daniel 2, ab Vers 31. Nebukadnezar sah ein Standbild. Schrecklich, außergewöhnlich. Der Kopf aus Gold, Brust und Arme aus Silber, der Bauch und die Hüften aus Bronze, die Beine aus Eisen und die Füße aus Eisen und Ton. Dann löst sich ein Stein ohne menschliche Vermittlung aus dem Felsmassiv, stürzt auf die Füße und zerschmettert nicht nur die Füße, sondern das ganze Standbild. Dieser Stein wird ein großer Berg, er erfüllt die ganze Erde. Daniel sagt, Vers 36, das ist der Traum und seine Deutung wollen wir vor dem König ansagen. Vers 39, du bist das Haupt von Gold. Also er deutet dieses vierteilige Standbild auf die Weltgeschichte. Der Kopf aus Gold bedeutet Nebukadnezar, der das babylonische Weltreich von damals in sich repräsentierte. Das war sicher sehr eindrücklich für Nebukadnezar, das zu hören. Der Kopf aus Gold bist du. Aber die Demütigung kommt gleich. Und nach dir wird ein anderes Königreich aufstehen. Babylon bleibt nicht. Wenn man schaut, wie haben die Weisen Babels, wie haben die den König begrüßt? In Kapitel 2, Vers 4. Leolmin Cheyi. In Ewigkeit oder in die Ewigkeiten lebe. Das war der Gruß. Das war so eine Grußformel, ja? Das war ja schon immer das Bedürfnis des Menschen, ewiges Leben zu haben. Man kennt ja das von dieser alten Gilgamesch-Tafel aus Babylon. Da geht es um eine Geschichte von einem Mann, der Unsterblichkeit suchte. Also ein altes babylonisches Thema. Und es ist ein menschliches Thema. Der Mensch möchte unsterblich sein. Und so war das der normale Gruß am Hof: Der König lebe in Ewigkeiten. Aber Daniel sagt, du bist der Kopf aus Gold, nach dir wird ein anderes Reich aufstehen. Babylonien sollte 70 Jahre an der Weltherrschaft bleiben. Schauen wir in Jeremia 25. Vers 11. Und dieses ganze Land wird zur Einöde, zur Wüste werden. Und diese Nationen, das sind die Nationen rund um Israel im Nahen Osten, und diese Nationen werden dem König von Babel dienen 70 Jahre. Und es wird geschehen, wenn 70 Jahre voll sind, werde ich an dem König von Babel und an seinem Volk, spricht der Herr, ihre Schuld heimsuchen. Und dann noch in 29,10 erwähnt auch diese 70 Jahre. Und da möchte ich noch lesen, 27, Vers 7. Und alle Nationen werden ihm dienen und seinem Sohn und seinem Sohnes Sohn, bis die Zeit auch seines Landes gekommen ist. Also, hier spricht der Prophet über Nebukadnezar, und die Herrschaft Babylons soll gehen 3 Generationen. Nebukadnezar, sein Sohn, sein Sohnes Sohn. Wenn man die Königsliste der Babylonier anschaut, nach Nebukadnezar bis Belsatzar, sind es deutlich mehr als 3. Aber das war nicht so schön, einfach die Folge Vater, Sohn und dann wieder Sohn. Aber durch all diese Könige hindurch, von Nebukadnezar bis dann auf Belsatzar, waren das genau 3 Generationen. Belsatzar war, wie man Hinweise hat darauf, offensichtlich ein Enkel von Nebukadnezar. Nebukadnezar, sein Sohn, seines Sohnes Sohnes. Und das ganze 70 Jahre. Die Babylonier haben das Assyrische Reich endgültig geschlagen, 608 vor Christus. Und 538 vor Christus marschierten die Perser und Meder in der Stadt Babylon ein. Durch einen Putsch, ohne die Stadt zu zerstören. Das gibt genau 70 Jahre, genau 3 Generationen. Nach dir ein anderes Reich. Und dieses Reich war, wie gesagt, also das Reich der Perser und Meder. Sie folgten auf die Babylonier. Interessant ist, das sind 2 Arme aus Silber. Sie symbolisieren das persische und das medische Volk. Ein Doppelreich. Dann kommt ein drittes Reich von Bronze. Bauch und Hüften von Bronze. Und das hat sich erfüllt in der Geschichte, als Alexander der Große 336 vor Christus begann er, das persische Reich niederzuschlagen. Nach 13 Jahren hat er alles erobert, bis nach Pakistan, über den Indus hinaus. Oder bis zum Indus. Ja. Und wir sehen hier aber wieder eine Wertabnahme. Gold, Silber, Bronze. Das majestätischste Reich, das es überhaupt gab in der Geschichte, war das Babylonische Reich unter Nebukadnezar. Eine solche Persönlichkeit an der Staatsspitze hat man in der ganzen Geschichte nie mehr gesehen. Also da war wirklich ein Sonnenkönig, war ein Nichts daneben. Aber die Perser, die waren nicht so souverän, die waren gebunden, wenn sie eigene Gesetze erlassen hatten, durften sie die nie mehr revidieren. Das Problem finden wir dann in Daniel 6. Der Unterkönig Darius, der Meder, gibt ein Gesetz heraus und dann reut es ihn, aber er kann es nicht mehr rückgängig machen. Nebukadnezar hätte das sofort rückgängig machen können. Darum Wertabnahme, Silber. Und Alexander war zwar sehr erfolgreich, aber er starb in Babylon, höchstwahrscheinlich an Malaria, mit 33. Dann gab es Bürgerkrieg und das Reich wurde in vier große Blöcke auseinandergerissen. Und das ist natürlich wieder eine Wertabnahme, darum Bronze. Aber dann beschreibt Daniel die Beine von Eisen. Ein weiteres Reich sollte kommen in der Geschichte und das war das Römische Reich. Und das Römische Reich war gekennzeichnet durch die Stärke, die eiserne Stärke der Legionen Roms. Es wird hier erklärt, wie das Eisen das alles zermalmt. Wer Roms Willen widerstand, wurde brutal vernichtet, am Boden vernichtet. Und so weist also der vierte Teil der Statue auf das Römische Reich hin. Aber wir haben hier zwei Beine. Das Römische Reich hat sich geteilt, 395 nach Christus, in das Weströmische Reich und das Oströmische Reich. Das war schon längst vorgezeichnet durch die Sprachengrenze. Im Westen war Latein die Hauptsprache, im Osten Griechisch. Aber Daniel geht weiter über die Beine hinaus zu den Füßen. Und da sagt er bei den mit Ton vermischten Füßen, Vers 41, und dass du die Füße und die Zehen teils von Töpferton und teils von Eisen gesehen hast. Es wird ein geteiltes Königreich sein. Aber von der Festigkeit des Eisens wird in ihm sein, weil das Eisen mit lehmigem Ton vermischt gesehen hast. Also Ost- und Westrom haben wir schon gesehen in den beiden Beinen. Jetzt wird aber hier gesagt, Eisen und Ton, es wird ein geteiltes Reich sein. Nun, die Barbaren vom Norden und vom Osten sind mehr und mehr in das Römische Reich eingedrungen. Also die Vorfahren unserer deutschen Geschwister hier haben das Römische Reich überfallen und haben innerhalb des römischen Territoriums unabhängige Königreiche gebildet und so haben sie es in eine Fülle von Kleinreichen aufgesplittert und aufgeteilt. Und aus dieser Zersetzung der Barbaren, die 476 nach Christus zum Untergang Westroms hingewirkt haben, ist später das zerteilte und zersetzte Europa geworden mit diesen vielen Nationalstaaten, Italien, Frankreich, Spanien, Portugal, Schweiz, Deutschland und so weiter und so fort. Also ein Europa, das aus dem Römischen Reich hervorgegangen ist, aber völlig zerteilt und zerstückelt worden ist. Nun haben wir gelesen, aber es wird Festigkeit des Eisens in sich haben. Und tatsächlich, das Oströmische Reich konnte sich halten bis 1453. Und dann fiel es unter dem Sturm der Türken. Das war dann das Ende von Ostrom. Und was übrig blieb, war eben dieses zerteilte Europa, das dann im Zweiten Weltkrieg den Höhepunkt seiner inneren Zerrissenheit in einer grausamen Art und Weise erlebt hat. Aber wir gehen weiter. In Vers 42 geht Daniel nämlich auch einen Schritt weiter. Und die Zehen der Füße, teils von Eisen und teils von Ton. Zum Teil wird das Königreich stark sein und ein Teil wird zerbrechlich sein. Sehen wir, es geht immer weiter, bis ans Ende. Jetzt sind wir wirklich in der Endphase der Statue. Nicht mehr die Beine, nicht mehr die Füße, die Zehen. Und hier wird erklärt, die Mischung von Eisen und Ton bedeutet, ein Teil stark wie Eisen, ein Teil schwach wie Ton. Und das ist die Situation des neuen Europas. Nach dem Höhepunkt der inneren Zerrissenheit 1945 kam die Rede von Sir Winston Churchill 1946 in Zürich, Lasst Europa aufstehen. Wir müssen eine Art Vereinigte Staaten von Europa schaffen. Der Weg dahin ist einfach. Es braucht nicht mehr als das 300 oder 400 Millionen Männer und Frauen Recht statt Unrecht und Wirken und Segen statt Fluch ernten. Das war das Programm zum neuen Europa. Und heute haben wir das Europa der 27. Ein Teil stark wie Eisen im Westen, starke Wirtschaft, starke Armeen und ein Teil schwach wie Ton im Osten. Militärisch, wirtschaftlich und dort haben wir auch den starken Drang zur Sezession gesehen in den vergangenen Jahren. Während der Westen immer von Integration spricht, musste man Jugoslawien zerstückeln und zerschlagen, bis in die kleinsten Bruchstücke auseinanderfallen lassen. Tschechoslowakei ist ja nicht besonders groß, aber auch das Land musste geteilt werden. Dort sehen wir den Charakter des Tones. Nun gibt es noch eine dritte Erklärung. 43. Dass du das Eisen mit lehmigem Ton vermischt gesehen hast, sie werden sich mit dem Samen der Menschen vermischen. Das heißt, sie werden sich völkisch mischen. Aber sie werden nicht aneinander haften, gleich wie sich Eisen mit Ton nicht vermischt. Völkische Vermischung. In der letzten Phase der Geschichte Europas. Ja, das hat nicht nur die SVP gemerkt, dass das ein Thema ist. Ja, wir haben Völkerwanderungen erlebt in den vergangenen Jahren, die übersteigen das, was wir in der Primarschule gelernt haben, mit den Völkerwanderungen der Helvetier und so. War ja großartig, als die Helvetier ihre Hütten verbrannten und dann nach Frankreich aufbrachen, um dort Asylanten zu werden. Und Julius Caesar wollte das nicht, ja? Und hat sie dann wie Brakte zurückgeschickt. Ja, das war großartig, aber wenn man denkt, diese Millionen von Menschen, die in Europa eingewandert sind, und was hat das bewirkt? Völkische Vermischung. Und durch diese völkische Vermischung wird das Nationalgefühl, wird gesenkt, aufgelöst. So dass man sich nicht mehr fühlt als unbedingt als Schweizer mit Sannenkäppli und Alphorn, sondern man fühlt sich als Europäer, als weitsichtiger Europäer. Gut, Daniel sagt, einfach als Tatsache, ich mache keine Politik. Es geht mir nicht um eine Beurteilung, es geht mir nur um die Feststellung, dass das so geschehen ist, dass es eine völkische Vermischung gibt, aber Daniel sagt, sie werden doch nicht aneinander haften. Das heißt, das Element der Sezession, das Gegenteil von Integration, wird bleiben bis zum Schluss der Geschichte Europas. Trotz Völkerwanderung. Und dann schließt Daniel, und in den Tagen dieser Könige wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten, welches ewiglich nicht zerstört und dessen Herrschaft keinem anderen Volk überlassen werden wird. Es wird alle jene Königreiche zermalmen und vernichten, selbst aber ewiglich bestehen. Weil du gesehen hast, dass von dem Berg ein Stein sich losriss, ohne Hände, und das Eisen, das Erz, den Ton, das Silber und das Gold zermalmte. Der große Gott hat dem König kundgetan, was nach diesem geschehen wird, und der Traum ist gewiss und seine Deutung zuverlässig. Der Messias, Jesus Christus, wird kommen als Richter der Welt. Und er wird das römische Reich in seiner letzten Phase vernichten. Aber auch alle anderen Reiche der Welt. Und er wird dann das Reich Gottes als fünftes Reich weltweit aufrichten. Und so haben wir also eine Übersicht vom Jahr 603 vor Christus bis in unsere Zeit und darüber hinaus bis zur Wiederkunft Christi. Aber wir können ableiten, wir stehen in der Endphase der Weltgeschichte. Und wir stehen vor der Wiederkunft Christi und der Errichtung des Reiches Gottes. Und Daniel hat als treuer junger Gläubiger damals im Jahr 603 uns ein Beispiel gegeben, wie Gläubige sein sollen ganz am Ende der Zeit. Was uns Gewissheit gibt, ist, Gott hat die ganze Geschichte in der Hand. Die Weltgeschichte ist genau so abgelaufen. Babylon, Persien, Griechenland, Rom. Und da kam nicht ein fünftes Reich. Sondern das Römische Reich wurde zerstückelt und hat seine Fortsetzung erlebt bis heute. Und dann kommt der Stein. Dann kommt das fünfte Reich. Erst dann. Das ist doch eindrücklich. Es hätte doch irgendein anderes Weltreich Rom ersetzen können. Ist nicht geschehen. Sollte auch nicht so geschehen. Nun, interessant ist Folgendes. Daniel hat sein Buch zweisprachig verfasst. Kapitel 1 ist Hebräisch. Und dann ab Kapitel 2, Vers 4, wo es heißt, und die Chaldäer sprachen zu dem König auf Aramäisch. Von da weg wird das Buch Aramäisch. Und das geht bis Kapitel 7 am Schluss. Und dann wird das Buch wieder Hebräisch. Das ist interessant, weil Aramäisch, sehen wir, wurde damals am Hof Nebukadnezars gesprochen. Warum nicht Akkadisch, die eigentliche Sprache der Babylonier, die Sprache der Keilschrift? Aramäisch wurde damals mehr und mehr Weltsprache, so wie Englisch. In einem Weltreich muss man sich ja mit diesen vielen unterworfenen Völkern verständigen können. Und da hat man nicht Akkadisch als Verständigungssprache benutzt, sondern Aramäisch. Akkadisch ist auch schwieriger als Fremdsprache zu lernen. Als ich die akkadische Grammatik lernte, musste ich für ein Verb gegen 1000 Formen lernen. Und das geht also bei Aramäisch deutlich besser. Das ist die Verkehrssprache, das Englisch von damals geworden. Und nun, Daniel schreibt dieses Kapitel 2 auf Aramäisch, in der Sprache der Heiden damals. So konnten die nichtjüdischen Völker Zugang haben zur Bibel. Hebräisch war ein Hindernis. Aber Daniel schrieb in der Sprache der Völker. Und auch die weitere Prophetie, dann die Prophetie von den vier Weltreichen in Kapitel 7, diese vier Tiere aus dem Meer, auch Aramäisch. Das zeigt uns, diese Prophetien sollen wir nicht für uns behalten. Die gehen die nicht christliche Welt etwas an. Das ist eine Botschaft für eine gottlose Welt. Damit können wir zeigen, wir glauben an einen Gott, der die Weltgeschichte in der Hand hat, der sie führt, der einen Plan hat für die Weltgeschichte und auch für den einzelnen Menschen, wie wir sehen bei Daniel und seinen vier Freunden. Also, das soll uns zeigen, das gehört mit in unser Arsenal, in unsere Waffenausrüstung, wenn es geht um Evangelisation, Missionierung. Wir müssen einen Gott zeigen, der die Geschichte in der Hand hat. So eindrücklich, wenn man in Indien ist. Ich habe gesagt, ich bin vor ein paar Tagen zurückgekommen. Was glauben die Hindus? Die glauben an irgendwelche Mythen. Also so Märchengeschichten von einem Gott, der gekommen ist mit einem Elefantenkopf und so weiter, oder einem Affengott und so weiter. Die haben keine Geschichtssicht. Gibt es nicht. Es gibt keine hinduistische Geschichtsschreibung. Das hat sie auch nicht interessiert. Für sie war ja sowieso alles nur ein Rad, das sich an Ort gedreht hat. Und aus diesem Rad sollte man möglichst schnell ausbrechen ins Nirvana. Und Nirvana heißt, ist ein Sanskrit-Partizip, heißt ausgelöscht. Die Auflösung der Person, das ist das Ziel. Die haben keine Geschichtssicht. Und das ist so anders, wenn wir mit der Bibel kommen. Da haben wir einen Gott, der die Weltgeschichte in ihren Ablauf auch voraussagt. Und sie kommt so. Da sehen wir, das ist ein Gott, der über der Schöpfung steht und eben nicht entspricht diesen Göttern, die sind alles Naturgötter. Also man betet die Sonne an, man betet den Regen an, alles Kräfte in der Natur. Aber sie kennen nicht den Schöpfergott, der über allem steht und die Welt führt. Und zwar nicht als ein Kreis an Ort, sondern es ist eine Entwicklung, linear bis zur Vollendung, das Reich Gottes. Nun kommen wir in Kapitel 3 zu einer ganz neuen Geschichte. Nebukadnezar macht sich ein Standbild aus Gold. Etwa 30 Meter hoch. Und er lässt alle hohen Politiker kommen und die müssen dieses Standbild anbeten. Und dazu wird Musik gespielt, um die Leute so richtig in Fahrt zu bringen. Und Daniels Freunde weigern sich, beten das nicht an. Sie kommen in den Feuerofen, aber Gott rettet sie aus dem Feuerofen heraus. Merken wir, jedes Kapitel ist in sich geschlossen und trotzdem verknüpft jedes Kapitel das sich mit dem nächsten. Am Schluss von Kapitel 1 haben wir gefunden, Daniel hatte Einsicht in Träume von Gott bekommen. Und dann Kapitel 2, Nebukadnezar hat einen Traum. Nur Daniel kann ihn deuten. Dann kommt Kapitel 3, Nebukadnezar macht ein Standbild. Aber das knüpft an den Traum von Nebukadnezar, da ging es ja um ein menschliches Standbild. Was hat Nebukadnezar gemacht? Das hat ihm gefallen, das mit dem Kopf aus Gold. Aber er hätte das noch ein bisschen weitergezogen, bis zu den Füßen. Er wollte sich selber vergöttern lassen. Der Mensch vergottet sich selbst, er wollte sich anbeten lassen, um so das Weltreich einen zu können. Also darum macht er eine ganze menschliche Statue aus Gold. Und die drei Freunde Daniels verweigern die Vergottung des Staates. Ja, l'état c'est moi, hätte Nebukadnezar sagen können. Der Staat bin ich, in seiner Person. Du bist das Haupt aus Gold. Hier wird der Staat vergottet und die Getreuen widerstehen der Staatsvergottung. Das ist der Punkt. Die Loyalität, die Treue zum Staat geht bei den Christen sehr weit. Römer 13. Jede Seele unterwerfe sich den obrigkeitlichen Gewalten. Dann wird erklärt, wir sollen Steuern zahlen, wir sollen Zoll zahlen und wir können ruhig mit Freuden Steuern zahlen. Warum? Ja, wir machen dadurch auch ein soziales Werk. Wir unterstützen Menschen in Not. Gut, dass das Geld auch falsch eingesetzt wird und so weiter, das kann uns schmerzen und ist eine Tatsache, aber wir können doch mit Freuden Steuern zahlen. Das ist die christliche Loyalität zum Staat. Aber sobald der Staat sich vergottet, können die Christen nicht mehr mitgehen. Und das war in der Sowjetunion so, die Christen haben der Staatsvergottung haben sie die Stirn geboten. Nicht mit Gegengewalt, aber sie haben das nicht akzeptiert. Und so lernen wir auch von Petrus in Apostelgeschichte 4 und 5, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Das ist das, was wir lernen von den drei Freunden, die sich auch nicht mit dem Trick der Musik mitreißen ließen zu falschem Gottesdienst, sondern Gott die Treue hielten. Ja, jetzt haben wir ein Anrecht auf die große Pause und dann fahren wir weiter. Wir fahren jetzt weiter und kommen zu Kapitel 4, Vers 1. Nebukadnezar, der König allen Völkern, Völkerschaften und Sprachen, die auf der ganzen Erde wohnen, Friede euch in Fülle. Es hat mir gefallen, die Zeichen und Wunder kundzutun, welche der höchste Gott an mir getan hat. Wie groß sind seine Zeichen und wie mächtig seine Wunder. Sein Reich ist ein ewiges Reich und seine Herrschaft währt von Geschlecht zu Geschlecht. Ich, Nebukadnezar, war ruhig in meinem Haus und hatte Gedeihen in meinem Palaste. Ich sah einen Traum, er erschreckte mich. Und Gedanken auf meinem Lager und Gesichter meines Hauptes ängstigten mich. Nebukadnezar hatte wieder einen Traum. Und zwar ging es darum, er sah einen gewaltigen, mächtigen Baum, der umgehauen wurde. Wieder musste Daniel diesen Traum deuten. Und er erklärt, dass dieser Traum auch auf Nebukadnezar Bezug hat. Und sagt ihm, dass er seine Herrschaft verlieren würde und 7 Jahre wahnsinnig werden sollte. Und wenn er dann wirklich nach 7 Jahren die Herrschaft und Größe Gottes über sich anerkennen würde, dann würde diese Zeit des Wahnsinns auch zum Ende kommen. Was uns auffällt, ist, Nebukadnezar schreibt hier in Ich-Form. Und diese Art der Schilderung der Ereignisse entspricht genau den nahöstlichen Königsinschriften, von denen man diverse gefunden hat, wo ein König in der Ich-Form Ereignisse der Vergangenheit erzählt. Also offensichtlich hat hier Daniel eine originale Nebukadnezar-Inschrift als Grundlage dieses Kapitels genommen. Nebukadnezar, ihm ging es wunderbar. Vers 4. Nebukadnezar war ruhig. Ich, Nebukadnezar, war ruhig in meinem Haus und hatte Gedeihen in meinem Palast. Das ist der Kontrast zu Kapitel 3. In Kapitel 3 haben wir 3 treue Menschen, die durch tiefste Not hindurchgehen und Gott treu bleiben. Und hier haben wir einen Menschen, dem es wunderbar geht und der sich selbst erhebt über Gott. Wir lesen in Kapitel 4, Vers 28. Es kann sein, dass Ihre Verszählung etwas abweicht. Bei mir 4, Vers 28. Alles das kam über den König Nebukadnezar. Nach Verlauf von 12 Monaten wandelte er umher auf dem königlichen Palast zu Babel. Und der König hob an und sprach, ist das nicht das große Babel, welches ich zum königlichen Wohnsitz erbaut habe, durch die Stärke meiner Macht und zu Ehren meiner Herrlichkeit? Noch war das Wort im Munde des Königs, da kam eine Stimme vom Himmel herab, dir, König Nebukadnezar, wird gesagt, das Königtum ist von dir gewichen. Und man wird dich von den Menschen ausstoßen und bei den Tieren des Feldes wird deine Wohnung sein. Und man wird dir Kraut zu essen geben wie den Rindern und es werden 7 Zeiten über dir vergehen, bis du erkennst, dass der Höchste über das Königtum der Menschen herrscht. Und es verleiht, wem er will. In demselben Augenblick wurde das Wort über Nebukadnezar vollzogen und er wurde von den Menschen ausgestoßen und er aß Kraut wie die Rinder und sein Leib wurde benetzt von dem Tau des Himmels, bis sein Haar wuchs gleich Adlerfedern und seine Nägel gleich Vogelkrallen. Und am Ende der Tage erhob ich, Nebukadnezar, meine Augen zum Himmel und mein Verstand kam mir wieder. Und ich pries den Höchsten und ich rühmte und verherrlichte den ewig Lebenden, dessen Herrschaft eine ewige Herrschaft ist und dessen Reich von Geschlecht zu Geschlecht währt. Nebukadnezar rühmte sich der Herrlichkeit Babylons. Und wir wissen durch die Ausgrabungen in Babylon, die man im 19. Jahrhundert begonnen hatte, dass das Babylon zur Zeit von Nebukadnezar wirklich die höchste Pracht der ganzen babylonischen Geschichte war. Nebukadnezar war ein Baumeister, wie man das nie zuvor und nie mehr nach ihm erlebt hatte. Und man kann auf ausgegrabenen Steinen kann man Stempelinschriften sehen, wo Nebukadnezar sich rühmt, dass er der Erbauer ist dieser Dinge. Ich habe sogar einen originalen Stein gesehen in Zürich. In der archäologischen Sammlung der Universität Zürich gibt es einen Stein mit einer solchen Nebukadnezar-Inschrift in Keilschrift, wo er sich rühmt. Also, die Situation war genau so, auch außerbiblisch ist das bestätigt. Aber das war wieder das Problem des Hochmuts und des Stolzes. Und hier haben wir das Prinzip von Jakobus 4, Vers 6. Gott widersteht dem Hochmütigen. Dem Demütigen aber gibt er Gnade. Nebukadnezar wird wie ein Tier für 7 Jahre wahnsinnig. Interessant ist, dass in der Geschichte des Lebens von Nebukadnezar sind uns nicht alle Jahre überliefert. Und es gibt Lücken, wo man genau diese 7 Jahre schön unterbringen kann. Aus der Psychiatrie kennt man dieses Phänomen, hat dem sogar einen Namen gegeben, das ist Boanthropie. Ein Mensch meint, er sei ein Tier. Es gibt also auch in der psychiatrischen Literatur die Beschreibung von einem Mann, der meinte, er sei ein Vogel, wollte immer auf den Bäumen übernachten. Boanthropie, das Wort Bo kommt von Boos, Ochse, Rind, Anthropie. Also von Anthropos Mensch, also ein Mensch, der meint, er sei ein Rind oder eben irgendein Tier. Man kennt also diese Art der Krankheit. Hier war es ein Gericht Gottes über Nebukadnezar. Er verliert alle seine Menschlichkeit. Und sehen wir den Zusammenhang später mit Kapitel 7, wo Daniel in seinem Traum sieht, die Weltreiche kommen aus dem Weltmeer heraus, eines nach dem anderen, alles grausame Bestien. Daniel 7, 4, ein Löwe mit Adlersflügeln. Vers 5, ein Bär, ein gefräßiger Bär. Vers 6, ein Leopard mit 4 Flügeln und 4 Köpfen. Vers 7, ein viertes, ganz schreckliches Tier mit 10 Hörnern. Und eisernen Zähnen. Dieser Traum wird gedeutet in Kapitel 7 selbst, und zwar so, dass diese Tiere bedeuten Königreiche. Und merken wir, es gibt da eine Parallele zwischen Kapitel 2 und Kapitel 7. Wir hatten in Kapitel 2 diese 4 Weltreiche als menschliche Statue dargestellt. Und hier in Kapitel 7 haben wir die Weltreiche dargestellt als blutrünstige Bestien. Und es ist so, dass der Mensch ja im Bilde Gottes erschaffen worden ist. 1. Mose 1, Vers 27. Das bedeutete, dass der Mensch etwas von Gottes Weisheit, Gerechtigkeit und Wahrheit und Güte auf dieser Erde widerspiegeln soll. Und die menschliche Statue stellt also diesen Auftrag an die Völker der Welt dar. Der Mensch soll im Bilde Gottes, Gottes Regierung hier auf der Erde repräsentieren. Aber was waren die Menschen in Wirklichkeit durch die ganze Weltgeschichte hindurch? Blutrünstige Bestien. Ein blutiger Strom durchzieht die ganze Geschichte aus der Antike bis in die Moderne. Das 20. Jahrhundert kennt ein Total von 190 Millionen Toten durch Kriege und Verfolgungen. Aber fällt uns auf, in Kapitel 2 ist es nicht einfach ein Mensch, sondern eine menschliche Statue. Wo bleibt da die Seele und der Geist? Also es zeigt, was der Mensch sein sollte. Aber in Wirklichkeit war er nur eine Statue, ohne wirkliche Beseelung und Begeisterung, wenn man das so sagen darf. Und was sie wirklich waren, war eben die Beschreibung von Kapitel 7, grausame Bestien. In der Geschichte von Nebukadnezar sehen wir das. Wir sehen den Menschen Nebukadnezar, der sich erhebt im Stolz und im Hochmut und von Gott gedemütigt wird zu einer Bestie, erniedrigt wird, die den Verstand verliert. Und er war ohne Verstand und damit auch ohne Gottes Erkenntnis. Und das kennzeichnet auch die Geschichte der Völker im Allgemeinen, dass hier die Anerkennung Gottes und seiner Souveränität im Allgemeinen so drastisch fehlt. Also die Menschen waren wie Tiere, grausam, aber auch eben fehlende Gotteserkenntnis und Gottesfurcht. Aber wir haben gelesen, Kapitel 4, Vers 34, und am Ende der Tage erhob ich, Nebukadnezar, meine Augen zum Himmel und mein Verstand kam mir wieder und ich pries den Höchsten. Der Ausdruck am Ende der Tage ist normalerweise in der Bibel ein prophetischer Fachausdruck für die Endzeit. Das heißt, die Zeit, wenn Jesus Christus kommen wird als König über alle Könige. Und das entspricht genau dem, was wir aus anderen Propheten sehen. Gott wird diese Blindheit der Völker einmal wegnehmen bei der Wiederkunft Christi. Und die blinden Völker werden Gott erkennen, und zwar so, dass es heißt dann vom Reich Gottes hier auf Erden, in Jesaja 11, Vers 9, man wird nicht übel tun, noch verderbt handeln auf meinem ganzen heiligen Gebirge, denn die Erde wird voll sein der Erkenntnis des Herrn, gleich wie die Wasser den Meeresgrund bedecken. Und es wird geschehen an jenem Tag, der Wurzelspross Isais, das ist der Messias, welcher dasteht als Panier oder als Fahne der Völker, nach ihm werden die Nationen fragen. Und seine Ruhestätte wird Herrlichkeit sein. Im tausendjährigen Reich werden die Völker, die überleben werden in der großen Drangsalszeit, zur Erkenntnis des einen wahren Gottes kommen. Und zwar so, dass im tausendjährigen Reich dann die Völker von Gottes Erkenntnis geprägt sein werden. Und so stellen also diese 7 Jahre Nebukadnezars dar, die Zeit, wo die heidnischen Weltreiche herrschen, als grausame Bestien, blind für Gott, für seine Gerechtigkeit und seine Souveränität. Aber eben am Ende der Tage kommt ihnen der Verstand wieder. Nun, wie gesagt, die Kapitel 3 und 4 sind verknüpft. Not ist oft das Kennzeichen derer, die Gott die Treue halten. Und Wohlstand ist oft eine Gefahr, dass der Mensch eben in die Untreue fällt, wie das bei Nebukadnezar der Fall war. Stolz, Vermessenheit und die Verkennung Gottes als Macht über den Menschen. Wir gehen weiter zu Kapitel 5. Da haben wir die letzte Party von König Belsazar. Und zwar ist interessant, er steht nun ganz am Ende dieser 70 Jahre Babylons. In Kapitel 1 hatten wir den Anfang der babylonischen Zeit. Nebukadnezar bringt die Geräte des Hauses Gottes in Jerusalem und tut sie in den Tempel seines Gottes Marduk in Babylon. Das war der Stadtgott von Babylon. Aber Belsazar geht weiter. Jetzt benutzt er diese weggeführten Tempelgeräte aus Jerusalem, um Gott zu lästern. Er lässt sie also bringen und man trinkt Alkohol daraus und man verhöhnt den Gott Israels. Das führt zu dem Moment, wo plötzlich diese schreibende Hand erscheint. Und die Worte, Vers 25, Mene, Mene, Tekel, Ufasin, schreiben. Gezählt, gezählt, gewogen und zerteilt. Niemand kann die Schrift lesen und deuten, außer Daniel. Er wird dafür belohnt und in derselben Nacht stirbt aber Belsazar. Vers 30. In derselben Nacht wurde Belsazar, der König der Chaldäer, getötet. König Kores von Persien hatte nämlich bereits ein Abkommen mit den Priestern von Babylon. Die waren mit ihm verbündet und sie öffneten ihm die Tore Babylons, als sich Belsazar eben bei seiner letzten Party völlig sicher wähnte. Das war ein Putsch, die Armee kam ohne Kämpfe in der Stadt Babylon, Belsazar wurde durch einen Schwertstreich beseitigt. Das war sein Ende. Aber wir sehen die Verkommenheit. Er wusste von seinem Großvater Nebukadnezar, dass Gott ihn schon einmal gedemütigt hatte wegen Stolz. Daniel wirft ihm das vor, und zwar, er spricht über seinen Vater. In den semitischen Sprachen kann man Vater brauchen für den direkten Vater oder für einen Vorfahren. Vers 18, du, o König, der höchste Gott hat den Nebukadnezar, deinem Vater, das heißt deinem Großvater, das Königtum und die Größe und die Ehre und die Herrlichkeit verliehen. Und wegen der Größe, die er ihm verliehen, bebten und fürchteten sich vor ihm alle Völker, Völkerschaften und Sprachen. Wen er wollte, tötete er. Wen er wollte, ließ er leben. Und wen er wollte, erhob er. Und wen er wollte, erniedrigte er. Völlig souverän, ja? Das Haupt aus Gold. Als aber sein Herz sich erhob und sein Geist bis zur Vermessenheit sich verstockte, Daniel 4, wurde er von seinem königlichen Thron gestürzt und man nahm ihm seine Würde. Und er wurde von den Menschenkindern ausgestoßen und sein Herz wurde dem der Tiere gleich. Und seine Wohnung war bei den Wildeseln. Man gab ihm Kraut zu essen wie den Rindern und sein Leib wurde vom Tau des Himmels benetzt, bis er erkannte, dass der höchste Gott über das Königtum der Menschen herrscht und darüber bestellt, wen er will. Und du, Belsazar, sein Sohn, hast dein Herz nicht gedemütigt. Sohn bedeutet auch wieder Nachkomme, genauso wie man sagt vom Messias, er ist der Sohn Davids, aber über viele Generationen. Und du, Belsazar, sein Sohn, hast dein Herz nicht gedemütigt, obwohl du dieses alles wusstest. Und du hast dich über den Herrn des Himmels erhoben. Und man hat die Gefäße seines Hauses vor dich gebracht. Und du und deine Gewaltigen, deine Frauen und deine Nebenfrauen, ihr habt Wein daraus getrunken. Und du hast die Götter von Silber und Gold, von Erz, Eisen, Holz und Stein gerühmt, die nicht sehen und nicht hören und nicht wahrnehmen. Aber dem Gott, in dessen Hand dein Lebensatem ist und bei dem alle deine Wege sind, hast du nicht geirrt. Da wurde von ihm diese Hand gesandt und diese Schrift gezeichnet. Und dies ist die Schrift, welche gezeichnet worden ist. Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Also, Belsazar wusste um die Geschichte aus Kapitel 4. Und trotz diesem Gericht Gottes, das mit einer Wiederherstellung endete, ist er in seiner Bosheit gegen den Gott Israels noch weitergegangen, indem er sogar eben die Tempelgeräte so entweiht hatte. Und darum kam das Gericht definitiv über ihn. Also so sehen wir die Verknüpfung aus Kapitel 5, kommt direkt aus Kapitel 4. So wie wir das bis jetzt gesehen haben, bei jedem Kapitel, obwohl es in sich geschlossen, gibt es eine ganz natürliche Verknüpfung. Übrigens, das Buch Daniel beinhaltet ja über 200 Prophezeiungen, die sich in der Weltgeschichte nachweislich erfüllt haben. Und das war für Gottlose, für Agnostiker, Atheisten und so weiter immer ein Problem. Wenn das stimmt, dann gäbe es ja einen Gott, der über der Geschichte ist und die Zukunft voraussagen kann. Das, was man in keiner Religion findet, das soll in der Bibel sein. Und darum hat man versucht, das Buch Daniel als eine Fälschung aus späterer Zeit hinzustellen. Man hat gesagt, dass in der liberalen Theologie, wie heute noch so gelernt, in Zürich, in Basel, das Buch Daniel wurde so circa im Jahr 165 vor Christus verfasst. Später können sie es nicht ansetzen, aus verschiedenen Gründen. Das geht absolut nicht. Aber sie denken, die Prophetie in Daniel, die geht bis dahin auf die Makkabäerzeit, und da wurde es geschrieben, und zwar von einem Fälscher. Der hat das alles so aufgeschrieben, wie wenn es Prophetie wäre. Dabei war es für ihn alles Geschichte. Aber das ist also alles Prophetie nach den Ereignissen. Ja. Und dann hat man natürlich nach Argumenten gesucht, um zu zeigen, dass der Schreiber des Buches Daniel nicht so viel wusste von der damaligen Zeit. Und viele historische Irrtümer in seinem Buch hatte. Das waren dann also Beweise, dass das Buch nicht echt ist, sondern aus späterer Zeit stammt. So hat man zum Beispiel gesagt, das beginnt ja schon im ersten Vers. Da heißt es doch, im dritten Jahr der Regierung Joachims. Aber im Buch Jeremia findet sich die gleiche Zeit beschrieben als das vierte Jahr Joachims. Er irrt um ein Jahr. Ja, wie bringt man das zusammen? Tatsächlich, in Jeremia, die gleiche Zeit, die hier angesprochen wird, wo die Babylonier kamen zum ersten Mal, wird datiert auf das vierte Jahr Joachims. Jeremia 46, Vers 2. Ja, es ist so. In Israel zählte man die Jahre der Könige so, in Juda, dass das erste, das Thronbesteigungsjahr war Jahr 1, Jahr 2, Jahr 3, Jahr 4. In Babylon war das nicht so. In Babylon war das erste Jahr das Thronbesteigungsjahr und das zweite war Jahr 1, dann Jahr 2, Jahr 3. Das heißt, Daniel 1,1 ist die babylonische Zählung. Während Jeremia, der ein Prophet im Land war, die judäische Zählung benutzt. Jetzt gibt es einen Bumerang-Effekt. Wir sehen, Daniel 1,1 ist sogar geschrieben aus der Sicht eines Juden in Babylon und nicht etwa bei einem Juden, der normalerweise anders schreiben würde im eigenen Land. Ja gut, dann hat man natürlich noch weiter gesucht und hat auch immer wieder Sachen gefunden. Zum Beispiel haben dann gesagt, ja, Belsazar, den hat es gar nie gegeben. Das ist eine reine Erfindung. Wir haben keine Quellen außerhalb der Bibel, die altgriechischen Geschichtsschreiber, die niemand kennt einen Belsazar. Und die Bibel spricht von einem Belsazar, das ist eine reine Erfindung. Gut. Und dann hat man babylonische Keilschrifttafeln gefunden, übersetzt, und da kommt Belsazar vor. Originaltafeln aus der Zeit. Und zwar geht es da um König Nabonid. Das war Belsazars Vater. Und Nabonid war nicht so interessiert an Politik. Und so ging er nach Teman, nach Arabien. Und auf dieser Tafel steht, dass er die königlichen Zeichen seinem Sohn Belsazar gegeben hatte. Und so war Belsazar eben der Vertreter seines Vaters in Babylon. Und jetzt haben wir gleich noch eine Antwort gefunden. Belsazar sagt doch, Daniel, wenn du die Schrift an der Wand deuten kannst, dann sollst du der dritte Herrscher im Königreich sein. 5, Vers 29. Da hätte man doch immer denken können, ja, aber bitte, wenn schon der zweite, warum muss sich Daniel mit dem dritten Platz begnügen? Ganz einfach, weil Belsazar auf Platz 2 war. Nabonid, der apolitische König, war Nummer 1, Belsazar Nummer 2, Daniel sollte 3 werden. Und da gibt es nun wieder einen Bumerang-Effekt. Ja, bitte. Warum wissen die Geschichtsschreiber aus Griechenland, aus dem 5. Jahrhundert, wissen nichts mehr von einem Belsazar? Niemand kennt ihn. Aber das Buch Daniel kennt ihn. Ja, dann muss es einer sein, der seine Information aus der Zeit hatte. Und so wurde auch das wieder zum Bumerang. Ich habe in meinem Buch über Weltgeschichte alle wichtigen Daniel-Kritikpunkte behandelt, zusammen mit ihrer Widerlegung. Das ist so wunderbar. Also alle Angriffe haben sich erweisen sich als Bumerang. Zum Beispiel auch das Aramäisch im Buch Daniel. Ja, das Aramäisch hat sich ja im Laufe der Zeit ständig geändert. Aber das Aramäisch im Buch Daniel ist das Altaramäisch aus der Zeit des 6. Jahrhunderts vor Christus. Und zwar wissen wir das, weil man in der Zwischenzeit hat man aramäische Inschriften aus dem 5. Jahrhundert vor allem gefunden. Und jetzt wissen wir genau, wie man im 5. Jahrhundert Aramäisch geschrieben hat. Das ist genau der Stil. Aber das Aramäisch, das man benutzt hatte im 2. Jahrhundert, in der Makkabäerzeit, wo diese Fälschung Daniel entstanden sein soll, das war ein ganz anderes Aramäisch. Aber der schreibt perfektes Aramäisch aus dem 6. Jahrhundert. Und so hat sich also ein Argument nach dem anderen hat sich gedreht zu Ungunsten der Kritik. Und dann bleibt der Punkt, bitte, über 200 Prophezeiungen und genau erfüllt in der Weltgeschichte. Und das gibt es nur in der Bibel. Also haben wir es offensichtlich hier mit dem Herrn der Geschichte zu tun, der nicht Teil der Natur ist, wie die Götter Babylons, die also selber Zeitraum und Zeit unterworfen sind, sondern ein Gott, der über der Natur steht, nicht Raum und Zeit unterworfen ist und darum die Zukunft sagen kann. Die Prophetie, die erfüllte Prophetie, ist eigentlich schlagender als das, was wir heute Morgen gesehen haben. Wir haben heute Morgen gesehen, wie die Bibel korrekt spricht über die Natur. Und naturwissenschaftliche Tatsachen Jahrtausende vor ihrer menschlichen Entdeckung bereits benennt. Ja gut, aber das könnte ein böser Geist auch. Ein gefallener Engel könnte auch mehr wissen als wir Menschen und solche Dinge in früheren Zeiten inspirieren. Aber was ein böser Geist nicht kann, ist die Zukunft über Jahrtausende voraussagen. Denn Engel sind genauso wie Menschen Raum und Zeit unterworfen. Sie sind zwar schneller, aber wir kommen dann noch auf Daniel 10. Daniel betet und fastet. Nach 3 Wochen kommt ein Engel zu ihm, um Gottes Antwort zu bringen. Und er entschuldigt sich, dass er 3 Wochen zu spät kommt. Daniel 10, Vers 12. Und er sprach zu mir: Fürchte dich nicht, Daniel, denn von dem ersten Tag an, da du dein Herz darauf gerichtet hast, Verständnis zu erlangen und dich vor deinem Gott zu demütigen, sind deine Worte erhört worden. Und um deiner Worte willen bin ich gekommen. Aber der Fürst des Königreichs Persien stand mir 21 Tage entgegen. Und siehe, Michael, einer der ersten Fürsten, kam, um mir zu helfen, und ich trug dort den Sieg davon bei den Königen von Persien. Und ich bin gekommen, um dich verstehen zu lassen, was deinem Volk am Ende der Tage widerfahren wird. Ja, da kommt er also mit Verspätung. Engel sind nicht allgegenwärtig. Sind auch Raum und Zeit unterworfen. Der Satan auch als Engel. In Hiob 1 sagt er auf die Frage, woher kommst du? Vom Umherstreifen auf der Erde. Und vom Umherwandern auf ihr. Also nur Gott steht über Raum und Zeit. Und nur er kann die Zukunft perfekt voraussagen. Und darum ist die erfüllte Prophetie ein stärkerer Beweis für die Inspiration, die göttliche Inspiration der Bibel, als die wissenschaftliche Korrektheit. Aber die muss auch sein. Wenn die Bibel in naturwissenschaftlicher Hinsicht Irrtümer hätte, dann hätte sie Kennzeichen menschlichen Irrens. Sie darf das nicht haben, aber die Prophetie zeigt, der Urheber ist der ewige Gott. Gut, wir sind bei Belsatzar, Kapitel 5. Die Sünde wird immer schlimmer. Kapitel 4 war Hochmut, aber Kapitel 5 ist Schmähung, Lästerung des wahren Gottes. Das ist noch schlimmer. Also wir haben alle möglichen, in Kapitel 3 haben wir die Selbstvergottung des Staates. In Kapitel 4 haben wir den Hochmut und Stolz der Herrscher. Und in Kapitel 5 haben wir die Gotteslästerung durch Herrscher. Das geht einen ganz deutlichen Schritt weiter in der Bosheit. Die Schrift, niemand konnte sie lesen und niemand konnte sie deuten. Es wird uns nicht genau erklärt, warum dass man sie nicht lesen konnte. Aber interessant ist Folgendes. Die Wörter Mene, Tekel und Upharsin, das ist die, Farsin ist die Mehrzahl auf Aramäisch von Peres. Das sind Wörter, die bedeuten auch Werteinheiten. Mene bedeutet Mine. Tekel bedeutet Schekel. Oft im Aramäischen ist ein T-Laut, ist im Hebräischen ein Sch-Laut. Also Schekel, Tekel ist das entsprechende Wort. Schekel und Peres wäre dann halb Schekel. Das kommt daher, diese Wörter gehen zurück auf Wortwurzeln. Mene als Mine geht zurück auf das Wort Mena, zählen. Tekel geht zurück auf das Wort Takal, wägen. Und Peres geht zurück auf Paras, teilen. Darum also Mine, Schekel und halbe, eben geteilte Mine. Eigentlich sind das alles wirtschaftliche Ausdrücke. Und selbst wenn die Weisen Babylons irgendwie hätten sagen können, das hat mit Geldwerten zu tun, damit haben sie die Schrift nicht lesen und auch nicht deuten können. Aber Daniel unter der Leitung des Geistes Gottes erklärt, was diese Wörter bedeuten. Vers 26. Dies ist die Deutung der Sache. Mene, also Mine von Zählen. Gott hat ein Königtum gezählt und macht ihm ein Ende. Tekel, von Takal, wiegen. Tekal, wiegen. Du bist auf der Waage gewogen und zu leicht erfunden worden. Peres, von Parasteilen. Dein Königreich wird zerteilt und den Medern und Persern gegeben. Und es kommt dazu, dass Peres eben noch anklingt an Pers. Perser, ja? Das ist die Deutung. Und es ist doch so, wenn Menschen, die die Bibel nicht ernst nehmen und keine Gottesfurcht haben, wenn die die Geschichte betrachten, dann ist es dauernd eine Einteilung der Geschichte nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten. Überall wird immer gesehen, die untere Schicht war ärmlich, die obere Schicht war reich, darum hat sich die Unterschicht erhoben und so weiter. Die ganze Geschichte wird immer gesehen als eine Abfolge aus wirtschaftlichen Faktoren, die zu Kriegen und zu Umwälzungen und so weiter geführt haben. So haben wir das in der Schule mitbekommen. Und ganz besonders die marxistische Ideologie, Geschichtsideologie ist ja nur nach ökonomischen Standpunkten, ja? Und hat hunderte von Millionen Menschen im 20. Jahrhundert in den Griff bekommen. Ja. Wer nicht mit dem lebendigen Gott verbunden ist, der sieht überall nur Minen, Schekel und Halbminen und sieht den Sinn der Geschichte nicht. Und Daniel sagt, Mine, Mene, Gott hat ein Königtum gezählt. Du bist gewogen, so leicht erfunden worden und Gott teilt dein Königreich und gibt es den Persern. Nur er kann den Sinn, den tiefen Sinn der Geschichte erkennen. Also man muss ganz von der Liebe zum Geld und zur Wirtschaft wegkommen, um den Sinn der Weltgeschichte sehen zu können. Das ist eine praktische Anwendung aus dem Kapitel. Jetzt kommen wir zu Kapitel 6. Es geht um Darius den Meder. Die Perser unter Kores haben Babylon kampflos erobert und sie haben den bestehenden Beamtenapparat einfach übernommen. Und darum finden wir auch in Kapitel 6 unter den Persern, am Anfang des Persischen Reiches, Daniel unter den höchsten Beamten. Und von ihm wird gesagt, wie früher und jetzt auch als alter Mann, wir sind also jetzt hier im Jahr 538, jetzt haben wir hier einen alten Daniel vor uns. Und von ihm heißt es nach wie vor, Vers 5, aber sie konnten keinen Anklagegrund und keine schlechte Handlung finden, weil er treu war und kein Vergehen und keine schlechte Handlung an ihm gefunden wurde. Treu in allem, auch im Alter. Und interessant ist, in Hebräer 13 haben wir die Bemerkung, dass wir der Führer gedenken sollen. Und es heißt dort, Hebräer 13, Vers 7, gedenkt eurer Führer, die euch das Wort Gottes verkündigt haben, und den Ausgang ihres Wandels anschauend, ahmet ihren Glauben nach. Also es ist ganz wichtig, bei Führern zu sehen, ob sie auch treu enden. Und im Fall von Daniel können wir sagen, er hat treu angefangen als Teenager und er hat treu geendet als alter Mann. Und nun gibt der König einen Befehl heraus. Er verbietet, das war auf Anraten seiner Minister, 30 Tage lang darf man von niemandem mehr etwas erbitten, als nur von ihm, dem König. Damit wollten sie Daniel eine Falle stellen, weil er täglich dreimal betete in Richtung Jerusalem. Und so kam es dann auch heraus. Der König ist auf den Trick reingefallen. Daniel wird vorgeführt als Übertreter des Gebotes und so kommt er in die Löwengrube. Aber Gott rettet ihn aus der Löwengrube heraus. Manchmal sieht man so auf Kinderbibeln einen jungen Daniel in der Löwengrube. Das war ein alter Mann in der Löwengrube. Hier finden wir wieder etwas von der Bosheit der heidnischen Völker. Hier wird das Gebet verboten. Und sobald eine Regierung uns in die Ausübung unseres Glaubens hineinregiert, sodass sie uns darin beschneidet, da hört die Loyalität auf. Daniel hat sich nicht 30 Tage quasi eine Ausnahme gemacht mit dem Beten. Hätte nachher wieder weiterbeten können. Nein, da hat er die Stirn geboten. Auch da ist Daniel ein Beispiel. Der Staat hat kein Recht, unsere freien Ausübung des Glaubens zu beschneiden. Und wenn er das trotzdem tut, haben wir nur in diesem Punkt, nicht in allen anderen, haben wir das Recht, dort zu widerstehen. Aber in allen müssen wir weiter loyal bleiben, Zoll zahlen, Steuern zahlen und so weiter. Wir lesen hier von Darius dem Meder. Wie geht das? Es war doch Kores, der Perser, der erste König von diesem Weltreich. Nun, Darius war ein Unterkönig. Und interessant ist, er hat also über Babylon regiert, einen kleinen Teil des Persischen Reiches, das ja bis nach Indien ging. Und als Meder war er ein Kurde. Die Kurden sind ja stolz, dass sie Nachkommen der Meder sind aus Kurdistan. Und das ist nun wichtig, dass wir unseren kurdischen Freunden sagen, dass in der Bibel von den Kurden geschrieben ist. Und dass es da die Geschichte gibt von einem kurdischen König, müssen Sie unbedingt kennenlernen. Und dann können wir noch von den anderen Kapiteln auch was erzählen, ja? Ja, wir müssen ja wissen, wo können wir anknüpfen. Und das interessiert Sie, weil im Koran, wo findet man die Kurden im Koran? Aber in der Bibel finden wir die Kurden. Wir haben bereits gesehen, das Buch Daniel ist ja aufgebaut in 10 Teile. Ja? Und wir können eigentlich unterteilen zwei Blöcke, 5 1 bis 5 und dann 6 bis 12. Das sind wieder 5 Teile. Nun haben wir doch gesehen, Kapitel 2 und Kapitel 7 haben eine Parallele. Ja? Beide sprechen über die 4 Weltreiche. Kapitel 2, die menschliche Statue, Kapitel 7, die 4 grausamen Tiere. Und diese Parallele erklärt uns folgendes Prinzip. Jemand hat das so formuliert. Humanität, menschliche Statue, Humanität ohne Divinität führt zur Bestialität. Also auf gut Deutsch. Menschlichkeit ohne das Göttliche macht den Menschen zu einem grausamen Tier. Also diese Parallele, Kapitel 2 und 7, das hat wirklich etwas Bedeutsames zu sagen. Jetzt könnte man sich fragen, ja, gibt es denn auch andere Parallelen? Wenn 2 mit 7 parallel geht, dann müsste ja eigentlich 1 mit 6 parallel gehen. Ja? Gut. Kapitel 1 ist der Anfang des Babylonischen Reiches. Kapitel 6 ist der Anfang des Persischen Reiches. In Kapitel 1 gebietet der König, unreine Dinge zu essen. In Kapitel 6 verbietet der König zu beten. In Kapitel 1 widersteht Daniel und seine Freunde dem Gebot des Königs. In Kapitel 6 widersteht Daniel dem Gebot des Königs. Ja. Offensichtlich ist da eine gewollte Parallele. Und so können wir dann auch weitergehen. Kapitel 3 geht parallel mit Kapitel 8. Kapitel 3 geht es ja um den Götzendienst. Und in Kapitel 8 geht es um eine zukünftige Zeit, wo Israel zum Götzendienst gezwungen werden sollte. Ja, dann wäre Kapitel 4 parallel mit Kapitel 9. Oder? Ja. Kapitel 4 beschreibt die Stadt Babel in ihrer Herrlichkeit. Architektonisch. In Kapitel 9 denkt Daniel an die Trümmern von Jerusalem. In Kapitel 4 geht es um die 7 Jahre des Wahnsinns des Königs. In Daniel 9 studiert Daniel über die Prophetien Jeremia. 70 Jahre soll die Zeit Babels gehen. Und er bekommt nachher eine Prophetie von den 70 Jahrwochen. Also 70 mal 7 Jahre, bis dann die Endzeit, die Zeit der Erlösung kommen soll für Israel. Also ist auch ganz, ganz frappant. Kapitel 5 zeigt uns einen gotteslästerlichen König. Und der letzte Teil, Kapitel 10 bis 12, zeigt uns den ganzen Weg bis in die Endzeit und zeigt am Schluss den Antichristen, der sich über alles erhebt, was Gott heißt. Lese von dem Antichristen in Daniel 11, Vers 36. Ich muss erklären, in Daniel 11 ist alles erfüllt, von Vers 1 bis 35. Da geht es dauernd um den König des Nordens, das war Syrien, und den König des Südens, Ägypten. Und da wird alles der Reihe nach erzählt, von der persischen Zeit über Alexander den Großen, über all die persischen und ägyptischen Könige, bis in die Makkabäerzeit. Diese Zeit, wo die Verständigen eben treu geblieben sind und viele dazu gebracht haben, sich zu läutern, weiß zu machen und zu reinigen. Und dann wird gesagt, Daniel 11, Vers 35, um sie zu läutern und zu reinigen und weiß zu machen, bis zur Zeit des Endes, denn es verzieht sich noch bis zur bestimmten Zeit. Jetzt kommt hier eine Lücke, bis in die Endzeit. Und alle weiteren Verse ab Vers 36 handeln von der Endzeit. Der Text selber sagt es. Da wird ein König beschrieben, 36 bis 39, der dann in der Endzeit Krieg führt. Vers 40, und zur Zeit des Endes wird der König des Südens mit ihm, so nach der alten Elberfelder und sehr genau übersetzt, mit ihm, das ist der König von Vers 36, zusammenstoßen. Also da sind wir in der Endzeit. Ab Vers 36 ist alles Endzeit, bis 35 ist alles erfüllt. Ich habe das mal ausgezählt, die erfüllten Prophezeiungen, und bin bis Vers 35 auf etwa 150 Prophezeiungen gekommen, die man ganz genau in der Weltgeschichte nachweisen kann. Das habe ich auch in dem Buch hier getan, jeden einzelnen Punkt nachgewiesen mit der Geschichtsliteratur. Das ist schon eindrücklich. Porphyrius um 300, das war ein Feind des Christentums, er schrieb in seinem 12. Buch gegen das Christentum, dieses Kapitel kann unmöglich Prophetie sein, es ist viel zu genau. Er hatte damit zu kämpfen. Gut, und jetzt wird der Antichrist beschrieben in der Endzeit, Vers 36. Und der König wird nach seinem Gutdünken handeln. Und er wird sich erheben und groß machen über jeden Gott, und gegen den Gott der Götter wird er Abscheuliches reden oder Erstaunliches reden. Und er wird gelingen haben, bis der Zorn vollendet ist. Denn das Festbeschlossene wird vollzogen. Und auf den Gott seiner Väter wird er nicht achten. Und weder auf die Sehnsucht der Frauen, noch auf irgendeinen Gott wird er achten. Sondern er wird sich über alles erheben, und an dessen Statt wird er den Gott der Festungen ehren. Den Gott, den seine Väter nicht gekannt haben, wird er ehren mit Gold und mit Silber und mit Edelstein und mit Kleinodien. Und er wird gegen die starken Festungen so verfahren mit dem fremden Gott. Wer ihm Anerkennung zollt, dem wird er viel Ehre erweisen. Und er wird ihm Herrschaft verleihen über die vielen und das Land austeilen zum Lohn. Das ist der Antichrist. Plötzlich wird er hier genannt der König. Vorher geht es immer der König des Südens, der König des Nordens, der König des Südens, der König des Nordens. Und dann kommt der König. Er wird auf den Gott seiner Väter nicht achten. Dann ist er ein Israelit. Er wird auf den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs nicht achten. Er wird sich über alles erheben, was Gott heißt. Genauso wie Paulus das schreibt in 2. Thessalonicher 2 von dem Menschen der Sünde, der sich über alles erheben wird, was Gott heißt, und sich selber in den Tempel Gottes setzen wird und sagen, er sei Gott. Es heißt hier sogar, er wird auch nicht auf die Sehnsucht der Frauen achten, noch auf irgendeinen Gott. Wer ist die Sehnsucht der Frauen? Da ist viel Unsinn geschrieben worden. Was war der größte Wunsch eines jüdischen Mädchens? Dass sie einmal die Mutter des Messias sein könnte. Der Messias, die Sehnsucht der Frauen. Aber interessant, der Bibeltext sagt, dass er Gott ist, noch auf irgendeinen anderen Gott. Gott und Mensch in einer Person. Er wird nicht auf den Messias achten, er ist der Antichrist. Aber wird einen Gott ehren, das ist den Gott der Festungen. Das ist ein ganz interessanter Ausdruck, weil in der Römerzeit sollte das ein Ausdruck werden für Jupiter Capitolinus. Jupiter, der Göttervater, dem die Festung des Kapitols in Rom geweiht war. Und nun, der Antichrist in Israel wird verbündet sein in der Endzeit mit Europa. In seiner letzten Phase. Und er wird einen Bund machen und wird ein Götzenbild herstellen von dem letzten Diktator Europas. Offenbarung 13 spricht ausführlich darüber. Und dieses Götzenbild wird sogar sprechen können. Und das wird er auf dem Tempelplatz in Jerusalem aufstellen. Und dann beginnt die große Drangsalszeit nach Matthäus 24, Vers 15. Wenn ihr den Gräuel der Verwüstung an heiligem Ort seht, von welchem Daniel der Prophet geredet hat, dann sollen die in Judäa sind auf die Berge fliehen, denn alsdann wird große Drangsal sein. Das ist der Gott der Festungen, den er ehren wird, der Antichrist. Und nun die Parallele, Daniel 5, Daniel 10 bis 12, der König Belsazar, dieser Gotteslästerer, ist ein Vorgeschmack von dem Antichristen, der nicht nur Gott einfach verkennt, wie Nebukadnezar, sondern Gott angreift und ihn lästert. Aber zu allen Zeiten haben wir die Treuen, einen Daniel damals und dann diese Verständigen in Daniel 12, in der Endzeit. Also wir sehen, wie das Buch Daniel sogar einen wunderbaren Aufbau hat in sich. Wenn man nur ein Kapitel herausreißen würde, würde man die ganze Struktur zerstören. Weil das hat die liberale Kritik gemacht. Man hat gesagt, Daniel ist eine Fälschung aus späterer Zeit. Und dann kamen die Argumente, ja, aber halt. Der kennt ja Belsazar, weiß, dass er Nummer zwei ist und so weiter. Aber ich sage, ja gut, es kann natürlich sein, dass dieser Fälscher im zweiten Jahrhundert, dass der auch älteres Material zur Verfügung hatte. Und dann hat er das irgendwie auch noch so verwendet. Aber das ganze Buch Daniel ist in seinem ganzen Aufbau, in seiner ganzen Struktur so eine Einheit. Wenn man da gewisse Dinge herausreißt, wird die ganze Struktur zerstört. Also in der Abfolge der Kapitel sehen wir einen wunderbaren Werdegang im Kapitel 1. Daniel kann Träume deuten. Kapitel 2. Daniel deutet Träume. Kapitel 3. Nebukadnezar macht sich eine Statue nach der Statue, von der er geträumt hatte. Die Freunde Daniels müssen durch Not und bleiben treu. Kapitel 4. Nebukadnezar lebt im Wohlstand und wird untreu. Kapitel 5, Belsazar erhebt sich gegen Gott, obwohl er wusste, dass Gott seinen Großvater gedemütigt hatte, im Kapitel davor. Und Kapitel 5 zeigt, jetzt kommt der Wechsel, die Perser übernehmen die Macht. Das Reich wird geteilt und den Persen gegeben. Kapitel 6, das persische Reich unter Darius dem Meder. Kapitel 7, der Traum von den Bestien. Das kommt gerade nachdem in Kapitel 6 Daniel unter den Löwen war. Ja? Daniel unter den Löwen ist ein Bild davon, wie die Treuen, die Gläubigen zu allen Zeiten der Weltgeschichte eben mit wilden Tieren zu tun hatten. Aber Gott ihnen geholfen hat durch die Jahrtausende hindurch, um mit diesen wilden Tieren umgehen zu können. Sodass sie Gottes Bewahrung und Durchhilfe erlebt haben. In Kapitel 8 geht es dann um zwei Tiere, der Witter und der Ziegenbock. Also nachdem wir in Kapitel 7 den Traum von vier Tieren hatten, Kapitel 8 den Traum von zwei Tieren. Und Kapitel 8 zeigt dann, wie Gott schließlich Israel in der Endzeit befreien, durch Not befreien wird und eine vollkommene Zeit der Lösung schenkt. Und Daniel 9 nimmt dies auf und zeigt dies auf im Verlauf dieser 70-Jahr-Woche Gottes prophetischen Plan bis in die Endzeit. Dieses Kapitel gibt den Schlüssel überhaupt für das Prophetieverständnis. Wer die Prophetie von den 70-Jahr-Wochen nicht kennt, nicht verstanden hat, kann die ganze Prophetie nicht wirklich verstehen. Das ist also das Schlüsselkapitel, das uns den Weg zeigt bis zur Endzeit. Und die Kapitel 10 bis 12 knüpfen daran an und zeigen vor allem die letzte Zeit der größten Not Israels, bevor dann die große Erlösung kommt. Und ich möchte schließen nochmals mit Daniel 12, Vers 1. Und in jener Zeit wird Michael aufstehen, der große Fürst, der für die Kinder deines Volkes steht. Und es wird eine Zeit der Drangsal sein, dergleichen nicht gewesen ist, seitdem eine Nation besteht, bis zu jener Zeit. und in jener Zeit wird dein Volk errettet werden. Ein jeder, der im Buch geschrieben gefunden wird. Also diese Kapitel zeigen, Israel muss noch durch die schrecklichste Zeit hindurch. Aber dann kommt die Befreiung. Am Schluss wird Israel die Erlösung erleben. Nicht alle, sondern nur die wahren Gläubigen. Ein jeder, der zum Leben eingeschrieben gefunden wird im Buch des Lebens. Daniel wird persönlich getröstet. Vers 13, du aber gehe hin bis zum Ende. Und du wirst ruhen und wirst auferstehen zu deinem Los am Ende der Tage. Daniel wusste, er war treu zu seiner Zeit, aber er sollte die Erlösung Gottes für Israel in der Endzeit und wie Gott die ganze Weltgeschichte zum Ziel führt, das sollte er einst erleben als Auferstandener. Ja, wir sind am Schluss. Es gäbe so viel Schönes noch zu erzählen, aber es sollte eine Übersicht sein über das Buch Daniel. Wir wollen noch zum Schluss miteinander beten.